Herzlich willkommen bei
«Tichtel Mechtel», dem Schweizer Tech-Podcast.
Folge 312 mit mir, Philipp Rüegg, mit dem Samuel Buchmann.
Hallo miteinander.
Einem Florian Bodoki.
Salve.
Und einem Domagoj Belancic.
Hallo, alles ist scheiße heute.
Wieso ist alles?
Oh nein, wieso?
Ja, die News
ich fahre lieber nicht da.
Aha, mehr. Wir haben nur, das ist schon so, wir haben nur noch positive News. Ich weiß nicht, haben wir jemals... Wenn es sind, ich weiß, so generell so positive News haben wir nicht so oft. Müssen wir auswerten. Aber genau, heute geht der Ramageddon geht weiter. Und wir reden über diverse Preiserhöhungen, einfach weil das täglich grüßt das Murmeltier von Mac-Preisen, Xbox-Preisen, Playstation-Preisen. Ihr könnt sich aussuchen, alles geht auf, auf. Und außer bei Xbox Studios, die geht sich aber. Die Kosten gehen durch. Aber die Belegschaft, die geht wohl runter. Dann reden wir auch noch über Sony, wo die physischen Games wird abschaffen, über WhatsApp, wo sich jetzt für den Benutzernamen registrieren kann, und für Netflix, wo einen Profilzwang einführt. Dann im Big Screen reden wir über Margot's Got Money Troubles und über Minions vs. Monsters. Zwei sehr unterschiedliche Filme. Und in der Spielecke über unseren dritten Teil von den besten Games aller Zeiten, wo wir zusammen mit einer Jury von fast 50 Leuten gewählt haben. Und genau, jetzt sind wir schon auf Platz 2 unten.
Ich bin gar nicht gefragt worden.
Ja, Experten, habe ich gesagt. Also komm, fangen wir an mit den News.
News. News aus der Tech-Welt.
Nachdem es Microsoft, PlayStation, Nintendo hat es jetzt auch Apple verwischt, oder sie haben sich nicht mehr davor drücken können. Weil auch dort kommt es jetzt zu einer Preiserhöhung. Aber bei den anderen auch schon wieder. Darum, Samuel, was ist da los?
Genau, ja, Apple war die letzte Bastion von der langfristigen Lieferverträge, wahrscheinlich vor allem. Und die sind jetzt offenbar auch langsam ausgelaufen. Und jetzt kommt auch Apple mit Preiserhöhungen, und zwar relativ saftig. Also im Schnitt steigen die Preise von Macs und iPads und also Home-Produkte, also HomePod, Apple TV, steigt um etwa 20%. Zum Teil sind es auch noch mehr, und da reden wir erst von den Einstiegspreisen. Also wenn du das Basis-MacBook kaufst, sozusagen, dann ist das jetzt in den meisten Fällen so 18-19% teurer geworden. Und was noch viel mehr steigt, sind halt RAM- und SSD-Upgrades. Also wenn dann noch mehr Arbeitsspeicher oder Speicherplatz willst du reinstecken, dann wird es richtig teuer. Da reden wir mittlerweile von 600 Franken für 24 GB mehr RAM.
Das ist schon gewaltig.
Das ist ridikül eigentlich.
Also. Ich schaue ab und zu bei uns, einfach so ein bisschen die SSD und RAM, hey, einfach weil ich es noch spannend finde. Es ist gewaltig. Vor allem wenn dann so von den normalen Grössen, einfach so ein bisschen grösser, hey, dann strählt es die hinteren im Fall. So ja. 1000 Stutzen so für irgendwie eine SSD oder RAM-Regel, je nach Größe.
Also absurd. Und jetzt eben bei Apple auch, jetzt, wenn 1 TB SSD mehr willst, zum Beispiel, dann kostet jetzt auch 500 Franken mehr. Also 500 Franken pro Terabyte. Oder, und es geht noch linear auf. Es gibt auch keinen Mengenrabatt mehr. Wenn du von 1 auf 4 TB willst aufstocken, kostet es 1500 Franken.
Das ist so krass.
So, fertig.
Wägelimünz.
Das ist...
Wägelimünz,
ja. Und beim RAM, eben, wie du gesagt hast, ist es noch fast verständlich mittlerweile, weil wenn du jetzt bei uns mal so RAM-Preise anschaust, also DDR5 RAM, dann kostet effektiv auch so 36 GB DDR5 RAM 400 Stutz und zum Teil mehr, oder? Und der, den Apple braucht, ist wirklich auch relativ ein schneller RAM. Und klar, sie haben immer noch eine gute Marge drauf, bin ich ganz sicher, weil sie sicher nicht so viel Einkauf zahlen und so. Aber es ist jetzt nicht so, dass das völlig exorbitant wäre im Vergleich zu anderen. Absolut gesehen natürlich schon. Bei der SSD ist es ein bisschen anders. Also die sind wirklich, du kommst ein Terabyte bei uns für 200 Stutz über mit der gleichen Geschwindigkeit, und sie verlangen halt 500 dafür. Also dort, das lohnt sich schon nach wie vor vergolden. Im Prinzip sind einfach die Upgrades sind auch 100% teurer geworden. Also sie sind wirklich doppelt so teuer.
Ach, das ist jetzt krass. Vorher.
Ich finde auch. Wirklich krass.
Also man selbst, wenn du denkst, 20% für ein Produkt aufpreis, ist eigentlich auch ein,
viel.
Ist ein gewaltiger
mega
Aufschlag.
Mega viel. Viel. Und also, da merkst du schon, dass wahrscheinlich haben sie halt in den Aufpreisen, die sie jetzt gemacht haben, haben sie wahrscheinlich auch schon ein bisschen eingerechnet, dass wenn es weiterhin noch teurer wird, dass sie nicht direkt wieder erhöhen müssen. Ja. Gehe ich jetzt mal davon aus, oder weil sie nicht wollen, alle 3 Monate müssen.
Ja, das finde ich aber gut eigentlich.
Ja. Das finde ich auch gut, oder? Dafür haben sie doch jetzt
falls
am Abend
so sicher noch mehr
Arsch. Falls es so ist, ich weiß es nicht. Sie haben sicher
ich glaube, das machen sie einfach nur, weil dann haben sie nur einmal einen Shitstorm, oder?
Ja, genau.
Richtig, richtig. Also das finde ich eigentlich schon okay. Aber wir werden sehen, wie lange das hebt oder ob es noch weiter raufgeht. Bis jetzt noch verschont sind diverse andere Produkte. Das iPhone wird auch noch nicht teurer jetzt. Das hat aber wahrscheinlich einfach vor allem damit zu tun, dass jetzt halt Juli ist und im September dann sowieso das Neue kommt. Und das Neue wird dann ganz sicher auch steigen im Preis. Ich gehe da etwa von 200, 300 Franken mehr aus für das iPhone, also für so ein normales iPhone Pro, das etwa 1'000 Stutz kostet.
Aber das ist auch heftig, ey. Also 200-300 Stutz mehr. Also meine, die sind ja jetzt schon 1'000 Stutz die meisten dort, oder?
Mehr, oder?
Und mehr?
Ja,
ja eben, jetzt bist du mit 1'000, 1'100 und ich denke, nachher bist du halt so bei 1300, 1400 irgendwo in dem Bereich für so ein
wird ja, immer,
für das Pro.
Es macht einfach immer mehr Sinn, dass man da halt wirklich die jährlichen Updates, oder? Also ja. Irgendwann müssen sich vermutlich selbst Hersteller hinterfragen. Ja gut, eben, es wird noch lang gehen, bis die Rechnung dort bei ihnen nicht mehr aufgeht, nehme ich an.
Ja, also eben, sie schauen schon, dass es für sie aufgeht, dass sie einen Verlust machen mit dem Verkauf. Aber du merkst natürlich schon, also auch der Aktienkurs ist auch in dem Moment, wo sie das angekündigt haben, die Preiserhöhung ist gerade mal um 7% eingebrochen, weil natürlich die Erwartung ist, ja okay, mit diesen Preiserhöhungen werden sie einfach weniger verkaufen. Ist ja eben logisch, wie du sagst, dann werden die Leute natürlich ihre Upgrade-Zyklen verlängern oder halt einfach mal kein neues iPhone kaufen, schauen, ah, mein alter MacBook läuft ja eigentlich noch recht gut. Muss ich vielleicht noch nicht upgraden.
Wie ist es, Samuel, wie ist es momentan bei uns? Haben wir noch Lagerbestände zum alten Preis? Oder ist das Kind schon in den Brunnen
gefallen? Nein, es hat zum Teil tatsächlich noch Lagerbestände von alten. Also, der Preis ist schon ein bisschen gestiegen. Es ist halt immer, das sind immer die offiziellen Apple-Preise, die wir jetzt davon geredet haben. Und Händlerpreise sind natürlich sowieso, die sind immer ein bisschen anders. Und du siehst aber schon auch, also in dem Moment, wo sie es angekündigt haben, ist bei den meisten Produkten bei uns auch gerade der Preis schon aufgegangen. Nicht um so viel, wie sie es angehoben haben, aber vielleicht um 10% oder so. Aber wir sind halt schon in der absurden Situation, jetzt im Moment, dass wirklich, musst du sagen, ja wahrscheinlich, wenn du es früher kaufst, ist es wahrscheinlich günstiger, als wenn du wartest.
Absurd,
was völlig verkehrte Welt ist, oder? Weil sonst hast du immer genau gewusst, ja, du kannst jetzt kaufen oder du wartest halt ein Jahr und dann kommst du entweder etwas Besseres zum gleichen Preis über oder du kannst das alte zu einem günstigeren Preis kaufen. Und jetzt ist das so ein bisschen umgekehrt oder es wird sicher nicht günstiger. Oder?
Hey, ich denke, ich habe immer noch irgendeinen Switch drin und bin noch nicht los geworden, aber jetzt ist es wirklich so, du kannst einfach warten. Tendenziell steigt sie im Wert.
Genau,
also,
es ist eine Geldanlage. du kannst RAM kaufen und es ist eine Geldanlage. Also, das ist schon absurd. Also, bis es natürlich dann irgendwann wieder runtergeht und dann ist es natürlich nicht mehr so. Gut. Also, so viel mal zu den Apple-Preisen und es halt hat einen rechten Aufschrei gegeben, weil ja, viele Leute kaufen halt Apple-Produkte, die sind sehr sichtbar und dass jetzt dort so eine 20% Preiserhöhung kommt, das macht schon viele Leute hässig. Ist ja auch in anderen Bereichen noch, eben, du hast es vorher angetönt, Xbox wird auch teurer, ich glaube $150 für die 1TB-Version.
Zum dritten Mal, gell, Domi?
Ja, wahrscheinlich das letzte Mal war es im Oktober, das weiß ich immer noch.
Ich glaube, also, sie sind schon im dritten Mal, sie sind da relativ zackig unterwegs.
Sie haben schon in Aussicht gegeben, dass es nicht das letzte Mal wird sein, weil Asha Sharma, die neue Chefin, hat irgendwie Prognosen gegeben, dass bis Ende Jahr um einen Faktor, weiss nicht wie viel, alles teurer wird, die Komponenten, die sie einkaufen. Also da kann man damit rechnen, dass es wahrscheinlich nochmal in kurzer Zeit nochmal eine Preiserhöhung wird geben.
Ja, das 2TB-Modell haben sie einfach abgeschafft.
Das kommt das sie haben sie abgeschafft? Ja,
das gibt es gar nicht mehr.
Das lohnt sich gar nicht mehr. Das ist echt krass, oder? Das ist einfach, das ist zu teuer, müssen wir gar nicht mehr
kaufen. Sie gerne sagen, es müssen sie so fest erhöhen, dass es sowieso keinen mehr will kaufen.
Ja.
Genau, also
es sollte ich sowieso nie mehr Xbox-Konsolen kaufen aktuell.
Ja, das ist das Gefühl, ja. Anyway, das entspricht der Preissteigerung auch von 33%. Steam Machine haben wir ja auch vor ein paar Wochen darüber geredet. Ist ja auch sau teuer. Und über PlayStation 6, dort, also 6, die gibt es ja jetzt noch nicht. Aber ich glaube, auch dort hast du irgendwie gesagt, viel.
Hey, genau,
die haben auch teuer.
Ja, es hat so ein Q&A gegeben mit dem Chef von Sony, mit dem Hideaki Nishino, und der hat einfach gesagt, also auf die konkrete Frage genau, und dann hat er gesagt, das ist einfach für sie nicht realistisch, dass sie natürlich alle Zusatzkosten würden fressen. Und sie haben eben schon gewisse Preiserhöhungen gemacht, außerhalb von Japan. Und sie sagen dort dann auch, aber die Verkäufe verlaufen momentan noch wie geplant. Und sie glauben nicht, dass es das zu einem Rückgang geführt hätte, was hingegen aber nicht stimmt. Also die Zahlen haben ja gezeigt, dass sich die PS5 so schlecht verkauft auf dem tiefsten Stand ist, wie seit Mai 2020. Also da steht, wo sie...
Ach krass.
Es ist ja rausgekommen... Moment, Mai 2020? Moment.
Nein, nein.
Ist es rausgekommen?
So heißt es November. November 19, oder?
19. Nein, 20.
Aber gemeint, November 20? 20.
Wieso ist
es geht nicht mehr, wenn.
Ja, das ist komisch. Aber... genau, aber einfach offenbar seit dem tiefsten Stand seit...
Aber ein All-Time-Low-Stand auf AV. Und eben dann, wo sie rausgekommen ist, sie dann irgendwo erhältlich gewesen.
Eben genau.
Außer bei mir. So.
Drum, also, genau, die verkauft sich heute auch nicht mehr gut. Ich glaube, wirklich richtig gut verkauft sich momentan nur die Switch. Und die hat halt auch eine relativ geringe Preiserhöhung gehabt mit $50.
Noch, ja.
Ja, noch, ja. Genau. Bei PlayStation hat, glaube ich, auch schon die zweite Runde, wenn es mir recht ist.
Mhm. Ja, die zweite Runde, ja, genau.
Und
ja, Xbox jetzt dann auch, oder? Die haben ja schon mal etwas Kleines
gehabt. Ich glaube, Xbox ist schon bei der dritten Runde.
Und ach, sogar.
Die sind schon gut schon ein bisschen betrunken.
Also wird doch alles teurer, aber wichtig ist eigentlich, die PlayStation 6, die wird offenbar noch teurer.
Ja, genau. Und sie sagen eben, sie gehen nicht davon aus, also sie haben nicht vor, die Hardware mit einem Significant Losses zu verkaufen, also mit einem wirklich grösseren Verlust. Die meisten Hersteller verkaufen ja ihre Konsolen mit Verlust, also subventioniert sie, weil sie wollen ja ihre Software primär verkaufen. Und das wird jetzt hier auch weiterhin, aber eben nicht, sie werden nicht all die Kosten fressen. Und ich finde auch noch, man merkt da, sie lassen da schon so ein bisschen durchblicken, es wird dann wirklich teuer, weil sie sagen dann auch, sie glauben, dass es wichtig ist, dass sie einen Effort machen müssen, um den Kunden dann zeigen, dass sie halt, welchen Wert dass sie da bekommen mit dem Produkt, oder? Und ich meine, das zeigt ja nur irgendwie, okay, wir müssen einfach wirklich die verdammte saftige Preise, wir möchten möglichst gut können verkaufen.
Naja, Marketing-Schwurbi.
Also, aber wie, also es ist so wie so die Nachfrage nach irgendwie neuer Hardware, also neue Konsolen, ich finde, es ist so wie null Excitement da irgendwie. Es fühlt sich so an, als wäre die Konsolengeneration noch nicht mal richtig gestartet. Und die reden schon über die nächste, die überteuert wird sein. Es wird
also du meinst
Job
PS5 und Xbox Series X oder was?
Ja, es fühlt sich nicht so an, als wäre die Hardware wirklich ausgenutzt worden und als wäre es so gewesen wie vergangene Generationen. Es fühlt sich an, als würde etwas fehlen und jetzt kommt schon die nächste und es wird ein verdammt schwieriger Job sein, die Leute zu überzeugen, so viel Geld auszugeben. Mhm. Und Insider und Leaker oder was auch immer, der Kepler L2, wo bekannt ist für AMD-Leaks und Konsolen-Leaks und relativ zuverlässig ist, der sagt, dass mittlerweile die Bill of Materials, also so viel wie die einzelnen Komponenten kosten für die PS6, bei fast $1,000 ist. Und das hat sich jetzt so im Vergleich zum letzten Mal, wo er darüber berichtet hat, hat er gesagt, das liegt bei $760. Also es ist saftig aufgegangen. Und eben, es ist wahnsinnig, wenn man sich vorstellt, dass die Konsole zu $1,000 wird starten. Das ist ja unglaublich.
Ja, dann kauft sie, ja, das kaufen sie nur noch mehr dann. Also,
ja.
Also wirklich nur noch so die absoluten Enthusiasten, die dann auch genau noch das Geld dazu haben, weil, ich meine, es hat sich jetzt gezeigt bei der PS4 und der PS5, du bist so lang kommst schon mit den alten aus.
Mhm.
Und
das ist halt die Frage, ob dann da vielleicht das obsolet gemacht wird, so on purpose von der Hersteller.
Hey, ich glaube ja nicht, weil schlussendlich, wie gesagt, das ist ja sie machen ja keinen Gewinn mit diesen Konsolen, das heisst, sie wollen ja die Software verkaufen.
Nein, nein, ja, die PS5 wird noch 10 Jahre lang weiterleben.
Ja, wieso? Das hoffe ich. Also.
Nein, das wird so sein, das müssen sie ja. Also die Leute können sich
du kannst nicht, ja. Nein, ja genau, ein 110 Millionen Publikum wegwerfen und exklusive PS6 Sachen machen für ein Publikum von 10 Millionen bei einem Budget von 300 Millionen pro Spiel, das rauskommt. Du brauchst die Leute, die auf der PS5 sind und nicht werden wechseln in den nächsten Jahren, weil es einfach zu teuer ist. Genauso, Call of Duty dieses Jahr ist das erste Jahr, wo sie nicht auf der PS4 werden erscheinen. in dieser Konsolengeneration. Und krass, die Leute intern bei Activision sind nicht zufrieden mit dem. Da lassen sie Geld auf dem Tisch liegen. Bei all den aktiven PlayStation-Usern.
PS4-User.
Genau. Das
ist so krass, wirklich.
Und mit der PS5 und PS6-Generation wird es noch extremer sein. Da bin ich mir sicher. Ja.
Und die Entwicklung schreitet halt auch nicht voran. Das habe ich eben auch gelesen, dass ja die, durch die ganze KI-Ding und so entwickelt all die Hersteller eigentlich nur noch im KI-Bereich und gar nicht mehr im Konsumentenbereich. Und das heisst, man kann dann einfach bei den Produkten, die wir brauchen, die Konsole und die normalen PCs, darf man gar nicht mehr so Sprünge noch erwarten, weil einfach, das hat eben,
kennen wir letztes Mal stagnieren, aber dementsprechend wird natürlich auch so Sachen wie Grafikqualität stagnieren, was natürlich irgendwie schade ist, aber halt auch Hardware-Anforderungen. Also man kann auch sagen, gut, dafür, wenn du jetzt mal etwas gekauft hast, oder dann hebt es halt einfach lang, weil nicht alle zwei Jahre quasi musst du einen neuen PC, eine neue Konsole, whatever kaufen.
Ja, ist so.
Weil die Anforderungen steigen. Das hat dann nicht nur schlechtes, wenn man es jetzt, also ja, eigentlich schon, weil es ist immer schön, wenn es immer besser aussieht und technischen Fortschritt gibt, aber
das Haar, ich brauche die physischen Haare, die sich richtig schön bewegen,
ja, gute Locken. Wir haben mittlerweile so ein Niveau erreicht, dass es wirklich scheissegal ist. Die Games sehen gut aus, sie können von mir aus die nächsten 10 Jahre so aussehen, es geht einfach gut aus. So. Alles andere sind so inkrementelle Sachen, die Entwicklung exponentiell teurer machen, aber die meisten Leute gar nicht werden merken, dass es einen Unterschied zwischen PS5 und PS6 gibt, nur weil die Nasenhaar besser siehst von einem
Charakter. Doch, die brauche ich.
Nasenhaar. Ja, also auf jeden Fall, es wird einfach alles teurer und ich muss ja schon sagen, ich habe mittlerweile einfach recht genug davon, also es ist so...
Ich habe gesehen, es ist alles scheiße heute.
Es ist einfach alles scheiße, es ist so, alles kostet mehr, damit irgendwie ein bisschen mehr KI-Slop serviert kommen oder damit irgendwelche Leute können ihre PDFs in PowerPoint umwandeln mit KI zu überteuerten Energiepreisen. Also es ist so, es regt mich wirklich auf langsam und gerade letzte Woche... ist ja die News gekommen, in Korea bauen da SK Hynix und Samsung, die zwei grossen Speicherhersteller von Südkorea, bauen wieder für 500 Millionen neue Chipfabriken, um die ganze Nachfrage, die angebliche, stillen. So, und es ist natürlich wieder nur für KI-RAM, die Fabriken, also für HBM. Also nicht, dass ihr jetzt glaubt, es gibt dann nachher wieder mehr DRAM für uns, die PCs bauen. Lulz. Natürlich nicht.
Noobs.
Das gibt es sicher nicht. Oder das alles nur KI-RAM dort. Und ja, also man merkt wirklich, so, die Stimmung ist auch langsam recht, ist wirklich recht prekär.
Es gereizt.
Ist gereizt, genau. Also alle hassen KI. In Kalifornien gibt es eine Sammelklage gegen die Speicherhersteller, gegen die drei grossen, also SK Hynix und Samsung und Micron, weil die angeblich den RAM eben künstlich verknappen und auch den Preis absprechen. Und das würde natürlich dann gegen das Kartellrecht verstoßen, die Preisabsprache. Und ja, eben, also die Klageschrift redet auch irgendwie von 700% Preisanstieg innerhalb von einem Jahr. Und das ist halt dann schon recht heftig. Genau, ist auch nicht ganz, kann ich sagen, abwegig, so eine Klage. Weil im Jahr 2002 hat die US-Justiz die genau gleichen Unternehmen schon mal zu Preisabsprachen verurteilt und dann so ein bisschen Millionenbussen verteilt und auch ein paar Leute ins Gefängnis geschickt. Aber das ist natürlich jetzt 24 Jahre her und seitdem hat sich doch einiges geändert. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass dort viel passieren wird.
Urteil.
Ja, genau. Hey,
aber ich habe das Gefühl, je mehr dass die Preise natürlich steigen, wo es die Leute dann wirklich auch selber merken im Portemonnaie, weil es halt wirklich Sachen sind, massiv kaufen, dann machen viel mehr Leute auch die Verbindung, warum das so ist. Ja. Und wenn es das anschießt, dann hat es vielleicht dann wirklich irgendwann mal eine Auswirkung, oder?
Ich hoffe es, ja. Also ich habe schon das Gefühl, also gerade so mit Apple ist jetzt so ein Punkt erreicht, wo es dann gerade in den USA halt viele Leute wird treffen. Weil das iPhone ist dort natürlich einen riesen Marktanteil und wenn das jetzt im September kommt und einfach mal 200-300 Dollar mehr kostet, das verärgert sehr viele Leute.
Ja, eben, und wenn sie dann merken, das liegt an dem. Es liegt daran, dass einfach der ganze KI Scheiß, den du immer brauchst, dass wegen dem ist teuer geworden. Und dann eben, genau, findest du es vielleicht irgendwann nicht mehr gleich lässig.
Genau, dann ist die Frage, lohnt sich das wirklich, oder? Aber es wird dann auch kommen, also selbst wenn es dann mal zusammenbricht.
Ja, man weiß nicht, was dann rauskommt. Oder?
Jawohl, es wird irgendwann langfristig, klar, wird es schon wieder normalisieren und du kannst dann wieder, der RAM wird wieder irgendwann günstiger werden, aber das geht noch sehr, sehr lang, weil sie das alles erst wieder auf DRAM umstellen.
Hey, bei vielen Sachen sagt man aber im Fall ja schon, die ganzen Preiserhöhungen, die Hersteller sind dann schon sehr, sehr konservativ, mit die wieder runterbringen.
Zum wieder runterheben.
Ja, ja. Also, wenn man es mal erhöht hat, ist man dann schon sehr... Also, wir werden es sehen, oder? Aber tendenziell, ja. Man wird dann schauen, wie fest hat man sich daran gewöhnt und ist dann vielleicht einfach das neue Normal, oder?
Ja, aber weißt du, es ist ja dann einfach am Schluss ist es dann einfach so lange, bis du wieder Konkurrenzdruck hast. So, ja. Wenn wirklich die Herstellung wieder günstiger wird, also es ist ja jetzt immer so gewesen, also tendenziell ist RAM ja immer günstiger geworden, jetzt 20 Jahre lang oder so. Und wenn natürlich dann einfach ein Hersteller kommt und halt die RAM günstiger anbietet mit ein bisschen weniger Marge, ich meine, dann verkauft halt einfach viel mehr.
Ja, der RAM schon, aber ich sage wirklich konkret du meinst, Produkt. Weißt du, wenn man sich einfach daran gewöhnt hat, das iPhone ist jetzt, fängt bei 1200 an.
Und ja, aber gell, dann hast du, ja, okay, klar, aber weißt du, wenn dann nachher ein anderer Hersteller kommt und sagt, ich weiß nicht, Samsung, und sagt, so, wir dann ist jetzt unsere Marge wieder auf ein normales Level runter und das Zeug ist im Einkauf günstiger geworden und darum kostet jetzt das neue Samsung halb so viel wie das iPhone.
Ja, wenn sie es machen. Oder vielleicht finden sie es einfach geil. Jetzt ist die Marge ja noch fetter geworden.
Ja, wenn sie alle machen, ist halt das Problem, oder?
Ja, ja, also, eben. Ich sag das. Ja. Also, ja. Ich bin gespannt. Genau. Also komm, dann gehen wir eins weiter. Und das geht um Xbox. Dort hat es auch wieder mal ein paar Neuigkeiten gegeben. Natürlich auch wieder nicht positive. Wie könnte es anders sein? Aktuell betrifft es Arkane. Das ist, die haben Dishonored gemacht. Eigentlich ein recht renommiertes Studio. Und die sind am Blade, also das von Marvel Blade am entwickeln. Wo wir eigentlich auch... Sie haben mal einen kurzen Teaser jetzt mal gegeben, vor auch schon wieder ein paar Jahren her. Und jetzt sieht es aus, als sind das die Nächsten, die vor der Schliessung stehen. Wo ich eigentlich bin ich der Meinung, die müssen doch relativ sicher sein, weil die alten Games sich gut verkauft. Blade von denen, das klingt doch super. Aber genau, Xbox sagt, sie sagen, alles da genau ihrem Anschauen. Wir haben auch gerade eine Zusammenarbeit mit IO Interactive abgesagt. Das sind die jetzt gerade das neue James Bond Game rausgeben, das ja ein riesen Erfolg ist. Und die haben so ein Project Fantasy, ein Game am machen. Microsoft war der Publisher, hat das finanziert. Und das machen sie ab sofort nicht mehr. Also, genau, sagen halt eben, taking a fresh look at where we invest, so we're focusing on our highest priorities. Also eben wirklich, alles wird überprüft und neu priorisiert. Und zusätzlich auch noch beim Game Pass, dort gibt es verschiedene Aussagen. Die einen sagen, dass sie, also der ehemalige von Raw Fury, auch ein Publisher, hat gesagt, dass Microsoft die Finanzierung für Third-Party-Spiele komplett stoppt. Weil aktuell ist es eben so, es gibt viele Studios, die werden dann finanziert von Microsoft oder einfach, kommen einfach Geld über, um ihr Game auf dem Game Pass rauszubringen. Zum Teil, also die Deals sind dann ganz unterschiedlich. Aber für viele Games ist das ein lukrativer Deal gewesen, weil du hast die Sicherheit gehabt, dass das Game zumindest mal einen Gewinn macht. Du kannst es dort draufbringen und später kannst du es immer noch anders veröffentlichen. Und ja, jetzt sieht es dann aus, als würden sie sich nur noch auf die eigenen fokussieren.
Das ist alles ein Teil von dem grossen Xbox Reset, wie das der Asha Sharma, CEO von Xbox, angekündigt hat. Also wirklich, wir fangen bei Null wieder an, sozusagen.
Die von Windows Central, die haben gesagt, dass einfach Deals eingefroren worden sind und gestoppt, aber das sei noch nicht ein Grundsatzentscheid. Aber es sieht einfach auch wieder danach aus. Genau, man schaut das jetzt einfach an und lohnt sich das? Das Geld, das wir jetzt investieren, vielleicht nicht. Und das ist eben schon, also es hat wieder einen Rattenschwanz. Also das betrifft ja mega viele Game Studios, die dann einfach, so nicht mehr existieren können. Und genau das Letzte ist noch gewesen, da können wir gerade überleiten zu der nächsten News, dass Project Helix ihre neue Konsole, ihre geplante, über die die haben sie auch schon, also von der redet es offiziell, sehr viel weiss man noch nicht, oder? Man vermutet, es wird sehr teuer. Und was jetzt eben auch durchgesickert ist, sie wird wohl kein Laufwerk mehr haben, also kein Blu-ray-Laufwerk mehr. Und ja, also überrascht vielleicht jetzt nicht mega, wenn sie da mal rauskommt, aber ja, ist halt gleich wieder schade für den Erhalt von Games, fürs Duschen, das gibt es dann einfach auch nicht mehr. Und immerhin schafft Microsoft offenbar daran, andere Methoden, wo du deine bestehenden Games kannst digitalisieren kannst. Also, das gibt es ja bei Amazon, glaube ich, mit dem Kindle. Mag mich immer früher erinnern. Du hast Bücher können scannen und dann hast du das E-Book gehabt. Und in diesem Stil soll das funktionieren, dass du deine Discs kannst in dein Konto aufnehmen. Also, dass es zu deiner Bibliothek dann gehört, oder? Und dann.
In dem sind sie recht gut, in so Rückwärtskompatibilität und wir haben auf der Xbox 360 kannst du ja immer noch Xbox 360 Games spielen und runterladen. Das machen sie ja schon recht gut.
Und eben, sie machen es natürlich wie immer. Man macht es nur, weil man in schlechterer Position ist im Konsolenbereich und ein bisschen Goodwill will sammeln. Das ist, es ist, nichts ist da aus altruistischen Gründen oder so, oder weil man der Good Guy ist, sondern einfach, genau, mit Absolut. Dem halt, man sammelt man sich ein Bonuspunkte und allzu viele Leute wird es vermutlich nicht sein. Eben, aktuell redet man ja davon, dass 80% von den Games digital verkauft werden. Also eben, glaube ich, mittlerweile Konsolen, was ja wirklich schon noch krass ist. Und darum, glaube ich, ist das eine recht easy Sache.
Xbox-Spieler haben seit Jahren keine Games mehr gekauft, die sie Game Pass, Game Pass genutzt haben. Also.
Voilà. Aber hast eine positive Neuigkeit. Genau, aber eben, das geht dann gerade in die nächsten News rein, nämlich Sony fährt den gleichen Weg, offenbar.
Ja, Sony hat gestern angekündigt, aus dem Nichts, dass sie ab 2028 keine physischen PlayStation Discs mehr werden produzieren. Das betrifft nicht nur Games, die Sony macht, also First-Party-Games oder PlayStation Studios, sondern jegliche PlayStation Games wird es nicht mehr physisch geben ab 2028. Weil die Produktion von diesen Games und Lizenzierung, die läuft über Sony. Und wenn die zumachen, gibt es halt wie nichts mehr. Das heisst, ja, recht ein radikaler Schritt. Sie sagen, dass sie weiterhin werden schauen, dass die Games nicht nur im PlayStation Store, also digital werden erhältlich sein, sondern dass man so noch bei Händlern wird kaufen können. Also, ob das dann irgendwie Code in a Box ist oder einfach so Papierli, die du kannst kaufen direkt, wo du dann kannst frei rubbeln mit dem Code hinten dran. Keine Ahnung, wie das wird funktionieren. Aber sie sagen, zumindest der PlayStation Store soll nicht die einzige Möglichkeit sein, wie die Games kaufen können. Aber physisch, so wie wir es bisher von der Konsole her kennt, hey, das ist vorbei bei PlayStation. Und ich finde es krass, dass sie einfach so völlig auf Null gehen. Also weißt du, dass nicht irgendwie so ein schrittweiser Abbau ist und dass sie zuerst vielleicht angekündigt haben, hey, unsere Games erscheinen nicht mehr physisch und dann im zweiten Schritt vielleicht alles rausfasen, sondern nein, das war es einfach gewesen. Es gibt keine physischen Games mehr auf der PlayStation. Und erstaunen tut es nicht. Wir haben auch schon darüber geredet, wo PlayStation 5 Pro ist rausgekommen und eine Hardware-Revision für PlayStation 5, die dünnere, die kleinere Version, die haben sie auch schon auf dem Verkaufen ohne Disk-Laufwerk.
Und halt zum Launch haben sie schon eine Version gehabt, ohne.
Ja, genau, haben sie auch schon eine digitale, stimmt, ja, eigentlich dort auch schon, ja. Aber bei PS5 Pro war es halt wie Standard gewesen, oder die hast du nur ohne Disk können kaufen. Und wenn du Disk hast wollen haben, dann hast du zusätzlich müssen irgendwie noch 100 Stutz ausgeben oder so irgendetwas. Was ich gemacht habe, weil ich halt immer noch relativ viele physische Games habe, vor allem aus der PS4-Zeit, oder? Wo halt digitale Downloads noch nicht so verbreitet waren wie heutzutage. Ich habe gefunden, ja komm, wenn ich mir schon eine neue Konsole kaufe, dann will ich auch die alten Games können spielen, falls ich mal Lust drauf habe.
Meinst du, Sony macht das nachher auch, dass du deine alten PS4-Games kannst irgendwie digitalisieren? Das kannst du dir füttern. Also, du musst PS5 deine alte immer noch rumliegen haben.
Ja, genau. Du musst jetzt. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, es ist ihnen egal, weil sie halt in der Situation sind, wo sie nicht müssen. Sie sind Marktführer, ausgenommen Nintendo, wo so ein bisschen ihr eigenes Ding macht. Aber Xbox ist keine Gefahr mehr für sie in diesem Hardware-Bereich. Sie müssen nicht. Also, ich sehe keinen Grund, wieso dass sie das sollten machen. Und es wird dann halt einfach so eine Katze in deiner Bibliothek. Ein Teil wirst du halt einfach physisch haben, musst irgendeine Konsole haben, die dich noch abspielen kann, und der andere Teil wirst du halt digital haben. Ich glaube, das ist leider so die Zukunft, die uns bevorsteht. Und im Nachhinein macht jetzt auch, über das haben wir auch geredet, GTA 6, die Ankündigung, dass das Game nur Code in a Box wird releasen, physisch. Also du wirst kein Disc haben, wenn GTA 6 rauskommt. Im Nachhinein macht die Entscheidung jetzt mega Sinn, oder? Weil die haben wahrscheinlich auch gewusst, was Sonys Pläne sind. Und die haben sich gedacht, ja gut, dann machen wir den ersten Schritt und unser Game wird es nicht mehr als Disc-Version geben. Ja, und der Zeitpunkt, den sie kommuniziert haben, ist auch noch spannend, 2028. Also wirklich ab Anfang 2028 wird die Produktion eingestellt und das liefert uns auch Hinweise auf einen Launch für PlayStation 6. Weil es macht wie Sinn, wenn du so einen Cut machst, dass es halt zu einer Konsolengeneration, zum Start von einer neuen Konsolengeneration machst. Das heisst, wir können davon ausgehen, dass PlayStation 6 irgendwann 2028 wird erscheinen. Und es macht auch Sinn, weil mittlerweile ist es ziemlich gesichert, dass Sony nicht nur eine stationäre PS6-Konsole wird rausbringen, sondern auch ein Handheld. Und wenn du keine physischen Games mehr hast, dann tust du halt wie Hürden abbauen in Interoperabilität zwischen diesen zwei Systemen. Oder? Stell dir vor, du hättest dir ein Game auf der Disc gekauft für PS6, hättest du dann auf dem Handheld weiterspielen wollen. Aber wie hättest du das dann gemacht?
Hättest du es zweimal kaufen können? Ah, die Dumme!
Ja, zwei. Genau. Lass ja Geld auf dem Tisch liegen. Ja. Aber jetzt hast du halt einfach nur digitale Games und die kaufst, kannst du auf dem Handheld spielen, kannst du daheim spielen und so weiter und so fort. Ja. Und ja, ich finde es sehr schade. Es ist so, physische Games waren halt etwas, wo noch die Konsolen so ein bisschen vom PC-Bereich abgetrennt haben, wo etwas Spezielles war, wo halt viele Leute auch noch so einen Sammelwert drin haben gesehen. Du hast recht, viel Mehrheit der Leute kauft es mittlerweile digital. Ich habe gesehen, bei PlayStation waren die letzten Zahlen sogar 85% von den Käufen auf PS5 und PS4 waren digital und nur noch 15% physisch.
Hey, dann kannst du es halt gerade ausrechnen, oder? Dann verlierst du halt die 15%, respektive du nimmst schon dann mehr Einnahmen. Wenn du es digital verkaufst, kommen sie ja mehr Geld über, weil dann läuft es über ihren Store, dann haben sie bessere Marge.
Genau, die kontrollieren dann alles, ja genau. Und können sie natürlich auch, den Preis können sie kontrollieren, oder? Mhm. Die können die Preise teuer behalten. Und eben, wenn man jetzt irgendwie schaut, Games, die ein, zwei Jahre sind, auf dem PlayStation Store, kosten halt immer noch Vollpreis. Und wenn du halt das physische Version kaufst, bekommst du sie zur Hälfte oder zu einem Viertel vom Preis. Oder halt, wenn du Used-Dings kaufst, also jemand, der was irgendwo verkauft, dann bekommst du es halt noch billiger oder auslehnen und so. Das wird alles nicht mehr möglich sein. Sony wird alles kontrollieren. Und das ist halt das Problem. Viele Leute sagen, auf dem PC ist es ja schon mega lang so. Aber PC ist eine offene Plattform. Dort hast du Steam, du hast GOG, du hast Epic Games Store. Also theoretisch hast du dort Auswahl, ja, auswählen, wo du deine Games wirst können kaufen. Und auf der PlayStation hast du nur den PlayStation Store. Sony hat jetzt volle Kontrolle über das, wie du deine Games kaufst und wie teuer du deine Games einkaufst. Und das ist halt längerfristig eine unschöne Zukunft irgendwie.
Hey, aber es ist, eben, auf dem PC ist es ähnlich, ein ähnliches eigentlich. Man hat sich einfach länger daran gewöhnt, weil es halt wirklich schon mittlerweile, eben fast 20 Jahre, oder? Also mit dem Half-Life irgendwie, was, 98? Nein, jetzt Half-Life 2, glaube ich, weiß nicht mehr.
Half-Life 2 im 2000.
2, glaube ich. Weiß egal, aber mit dem Half-Life ist es gekommen.
Ist auch schon so alt, okay.
Ja. Mit dem Half-Life ist es gekommen und dann hat man sich einfach lang und stetig daran gewöhnt und irgendwie, genau, dann findet man es irgendwann normal, aber es ist schon so, es ist natürlich, da hast du Komfort, aber das Tauschen, darum finde ich immer noch, man müsste die verdammten Games digital aber auch verkaufen. Ich finde, das müssen die Gesetzgeber müssen das irgendwie durchsetzen. Ja. Das ist doch mein Game, ich will das können verkaufen.
Fände ich auch super. Oder zumindest eben, PlayStation Store hat ja so Basic Features einfach nicht. Also weißt, bei Steam, du hast ja eine Familie gegründet.
Ja, das ist ja geil, ja.
Eine Familiengruppe, wo du dann einfach zwischen den Leuten kannst Games tauschen, oder? Oder ihnen auslernen, nicht auslernen, aber sie können Games in dieser Familiengruppe spielen, oder? Das ist bei PlayStation nicht möglich. Du kannst anderen Games nicht verschenken. Du hast einfach so viele Basic Sachen nicht. Plus, PlayStation Network ist einfach beschissen, wenn es um Sicherheit geht. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen, aber vor ein paar Wochen dann bin ich leider in der Ferien gewesen, darum habe ich nichts dazu geschrieben. Aber das war eine Story, die mich sehr beunruhigt hat. So ein bekannter Podcaster aus den USA, der Colin Moriarty, der Sacred Symbols macht, der grösste PlayStation-Podcast auf der Welt, der hat, sein Account ist gestohlen worden. Und er hat dann herausgefunden, um den Account zu erhalten, Two-Factor Authentication und alles hatte. Aber es reicht, wenn jemand weiss, wenn du ein Game gekauft hast mit dem Datum und deine E-Mail-Adresse kennt, wenn er dann den Sony PlayStation Support kontaktiert und sie hebeln dann alles aus, was du an Sicherheitsmaßnahmen eingesetzt hast und setzen ein neues Passwort und der Account gehört dann irgendjemand anderem. Ja. Und das ist kein isoliertes Beispiel. Das ist das wird sehr viel gemacht bei PlayStation Accounts und vor allem halt so von hochrangigen Dings. Weil so vor ein paar Jahren ist so der Top Trophy Hunter, also die Leute, die sehr viele Trophys sammeln, dem sein Account ist gestohlen worden und der hat ihn nie zurückbekommen. Und stell dir vor, du hast irgendwie deine Library mit Tausenden von Games und zack, die ist einfach weg. Und bei Sony ist das im Moment echt die Gefahr. Das ist einfach beschissen. Das gefällt mir auch nicht.
Ja, und wie gesagt, du zahlst zusätzlich noch die Abo-Gebühr oder, pro Jahr für den
Online-Dienst. Ja, genau. Und im Moment ist jetzt halt einfach nur noch Nintendo, so die letzte grosse Bastion von physischen Games. Und dort hat es halt auch schon angefangen, dass das zurückgeschraubt wird. Dort haben wir gesehen mit der Switch 2, mit den Game-Key-Cards, die eigentlich auch nichts anderes sind als Code in einer Box. Mhm. Statt einem Code bekommst du einfach eine physische Karte, die du reinsteckst und auf dieser physischen Karte hast du dann die Lizenz, wo du das Game kannst runterladen kannst. Immerhin, die physische Karte kannst du dann weiterverkaufen. Das ist immer
aber cool. Switch 3, die wird noch so lange auf sich warten lassen, aber muss man auch davon ausgehen, die wird dann vermutlich keine physischen Games mehr.
Wahrscheinlich, ja. Bei Nintendo ist es echt im Moment noch gut, dass die digitalen Sales, hier Zahlen, 54% ausmachen von allen Sales, die sie machen. Also immer noch relativ tief im Vergleich zu anderen, aber der Trend zeigt halt auch schon richtig digital. Aber ja, ich glaube auch, während der Switch 2 Generation, die jetzt sicher die nächsten 6, 7, 8 Jahre wird dauern, sind wir noch safe und daher wird es ja dort wahrscheinlich auch so sein.
Ja, komm. Dann gehen wir doch noch in die nächste News, betrifft WhatsApp. Da kann man sich für einen Nutzernamen registrieren, Flo. Wieso soll ich das machen? Wieso?
ja, also es ist eigentlich, WhatsApp ist einfach relativ late to the party. Sie möchten gern, dass du kannst chatten mit anderen, ohne dass die deine Nummern kennen. Das ist eigentlich schon die ganze Story. Also die du jetzt hinzugefügt hast, die haben deine Nummern ja sowieso. Aber es ist dann einfach möglich, dass wenn du einen eindeutigen Nutzernamen hast, dass du den kannst geben und über diesen Nutzernamen kannst hinzugefügt werden, um mit dir zu chatten.
Und was ist, wenn ich nichts mache und mir einfach einen zugewiesen über?
Nö.
Dann ist weiter, also ich muss aktiv werden, wenn ich will, dass die Leute nicht meine Nummern sehen.
Ja.
Lame.
Genau. Also du kannst auch weiterhin deine Nummern geben, oder?
Ja.
Nein, aber standardmäßig willst du natürlich auch einfach Leute, die du nicht kennst, lieber einfach ihnen einen random Namen geben, statt
ganz genau. Also es ist im Prinzip, weißt du, es geht wirklich 5 Sekunden. Du kannst dir jetzt schon die Handles reservieren und sie sind eben eindeutig darum. Also ich bin so 8 Minuten nach Announcement bin ich das schauen und at Flow ist schon weg. Also, das ist,
ja, das ist klar.
Muss halt schon. Der volle Name ist weg sogar.
Ah, was mit Nachnamen oder was?
Ja, ja, alles weg.
Nein, ohne Witz.
Ja.
Okay, gut, das wird bei mir.
Aber du hast nicht lieber einen Username, der nicht. Also,
schon, weil es macht
ja, klar.
Aber ja.
Macht keinen Sinn. das ist das eine. Und, aber was man muss wissen ist, also du kannst noch zusätzlich als Sicherheit, du kannst nie einfach nach Benutzernamen suchen und die dann random hinzufügen, sondern du musst ihn genau wissen.
Ja,
okay. Das ist schon mal beruhigend. Und es gibt noch so eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung, dass du so einen Code kannst festlegen für dich. Und wenn du deinen Namen und den Code auch noch gibst, können sie dich kontaktieren.
Ein Friend-Code, wie bei Nintendo.
So quasi ein Friend-Code. Aber das Problem ist, um den WhatsApp-Account zu registrieren, brauchst du nach wie vor eine Telefonnummer. Also WhatsApp hat deine Nummer.
Ja, klar. Ja, das wäre schön gewesen.
Ja, sonst wäre es ja schon fast streamer, oder? Ja, aber ich finde es trotzdem, es ist zwar jetzt relativ spät, aber ich finde es trotzdem schon auch okay. Weil ich habe mir das auch überlegt, oder? Ich bin in zeitweise, vor allem, als ich noch Studie gesehen bin, ich in riesigen Gruppen gesehen, voller fremden Leute, die ich nicht gekannt habe. Und dann einfach alle meine Nummern hatten, wenn sie es darauf angelegt haben.
Ja. Und was hast du daraus gelernt? Kein WhatsApp brauchen? Nein, ist nicht gelernt. Der Zug ist abgefahren.
Ich habe es probiert. Ich habe es wirklich probiert. Es geht. Die Leute sind einfach.
Ja, also.
Wenn ihr das wissen wollt, ihr könnt einfach auf eures machen. Aktualisiert WhatsApp, geht auf eures Profil, geht in den Einstellungen dann auf eures Profil und dann kommt unter Name und Info, was ihr schon kennt, kommt dann eben neue Benutzernamen.
kann man sich dort einen Love Handle registrieren.
Genau.
Love
Handle. Es gibt gewisse Limitierungen, ja, natürlich. Wie immer. Ich weiß genau, was du fragst.
Super Penis 33. ja, genau.
Für Grüsel.
Ist ähnlich geht es auch bei Netflix. Dort muss man jetzt, braucht man jetzt das Profil, selbst wenn man nur einen Account, selbst wenn man nur das Profil genutzt hat von einem bestehenden Account, oder? Also wenn man
ganz viele Leute wahrscheinlich verwirrt.
Also gut, dann erklärst du, was man genau muss. Ich brauche eher Netflix, aber ich glaube, ich kann mir das vorstellen, was man muss machen.
Also genau, du hast ja, bisher hast du einfach einen Account gehabt und an diesem Account angehängt sein Profil gewesen, das du erstellen konntest. Sei es bei uns, ich habe das Profil, meine Freundin hat das Profil, wir haben noch das Kids-Profil, für wenn meine Nichte da ist. So. Debbie hat darüber geschrieben und sie hat ihr im Newsbeitrag geschrieben, dass es anscheinend auch Psychopathen gibt, die sich Profil machen für, weißt du, irgendwie ein Doku-Profil, ein Crime-Thriller-Profil. Wer macht das? Macht das jemand von euch?
Ich habe nicht einmal, ich habe keinen einzigen Streaming-Anbieter mehr, ich habe alles gekriegt.
Also ich im Moment auch nicht, aber wenn ich einen habe, dann das will mir nie in den Sinn kommen. Das nein, ist so, wenn du die ganze Zeit auf den Dings hockst und die Algorithmen halt willst du unterschiedlich erziehen.
Oder? Ja, genau. Ja, ja. Das ist
das Einzige, was ich sicher würde machen, ist ein Kids-Profil für die Tochter von der Freundin, weil ich nicht die ganze Zeit irgendwie Kinderempfehlungen habe.
Ja, logisch.
Ja.
Aber
ja,
sonst war es schon mühsam, gewesen, um den ganzen Mist durchzuscrollen. Und da wollte ich nicht noch mit meinem Profil müssen, vor allem
ja,
das
Menü
raus, rein. Nein.
Aber es gibt Leute, die das anscheinend machen. Huere
Psycho. Sie schauen auch zu viel Netflix.
Was ist falsch mit euch?
Ja.
Auf jeden Fall, jetzt dein Profil kannst du nicht einfach mit einem Klick erstellen, sondern du wirst in Zukunft für jedes einzelne Profil müssen E-Mail-Adressen hinterlegen. Also eigentlich wie ein Netflix-Account machen für die einzelnen Profile. Die müssen nicht dazu zahlen. Aber die brauchen jetzt wie einen eigenen Account, einen eigenen Zugang zu diesem Account. So ist es präziser gesagt. Ja, und,
für Kids-Profil auch?
Kids-Profil sind ausgeschlossen.
Okay.
Ja, weil Kinder keine E-Mail-Adresse haben. Genau. Wahrscheinlich, keine Ahnung.
Brauchst du auch schon zum Teil, aber ja.
Ja, und man kann es positiv sehen, oder? Irgendwie, ja, jetzt muss... hat meine Freundin ihr eigenes Passwort und ihre eigene E-Mail-Adresse und ist selber zuständig dafür, dass sie Zugang hat und ich muss mein Passwort nicht mehr teilen, aber es tut einfach der Admin-Aufwand für alle Leute, die einfach schnell ihre Profile gemacht haben, tut einfach erhöhen und wahrscheinlich ist es einfach so, weil Netflix durch das die Leute besser kann erreichen kann, für Marketingzwecke besser kann tracken, bla bla bla. Mhm. Und hey, keine Ahnung, das ist jetzt der erste Schritt. Im zweiten Schritt könnte es sein, dass die einzelnen Profile unter einem Account vielleicht auch monetarisiert werden. Keine Ahnung. Wenn man eh schon einen Account gemacht hat für einzelne Profile, dann kann man denen vielleicht auch noch zusätzlich Geld abknöpfen. Why not?
Denken sie sich sicher noch irgendetwas aus.
Mhm. Ja. Ich meine, da probiert man aus jedem User möglichst viel rauszuholen, rauszuquetschen. Und das wird jetzt langsam ausgerollt, also es ist noch nicht bei allen Accounts angekommen, aber ab dem 15. Juni ist es anscheinend schon so und jetzt hat es so die ersten Accounts erreicht. Also wenn ihr das nächste Mal wieder einloggt bei einem Profil und noch zusätzlich etwas müsst eingeben, nicht wundern.
Cool, lässig.
So macht es Spass, ja.
Das macht
ja, ich sehe, das ist alles scheiße.
jetzt kommen wir zu den lustigeren Sachen, zu den besseren Sachen. Darum wechseln wir jetzt schnell in den Big Screen.
Von Kommerz bis Arthouse. Film und Serie auf dem Big Screen.
Bei Apple TV ist es, glaube ich, noch nicht so, dass wir... kann man überhaupt Familiending haben dort? Weiß es gar nicht.
Gute Frage.
Mal, ich habe das Gefühl, ich glaube, du hast auf deinen eigenen Account, du musst einen Account haben, dann kannst du doch das Family Sharing machen, weil ich das auch mit einem Kollegen mal gehabt. Egal, aber jedenfalls,
du hast... Die sind ja relativ entspannt, ja.
Ja, ja. Du hast dort jedenfalls Margot's Got Money Troubles geschaut.
Genau, Margot's Got Money Troubles, ich glaube, wenn du im deutschen Apple TV suchst, ist es, glaube ich, Only Margot oder so, ich weiß nicht, warum das zwei verschiedene englische Titel hat. Auf jeden Fall ist es so eine irgendeine Kreuzung zwischen Drama und Comedy-Serie. Basiert, glaube ich, auf einem Buch, das ich natürlich nie gelesen habe. Läuft auf Apple TV, hat 8 Folgen an je 40 Minuten.
Und hat sehr einen geilen Cast, finde ich. Also die Hauptrolle spielt Ellie Fanning, die habe ich vorher noch nicht kennt. Und dann die zwei wichtigsten Nebenrollen werden aber gespielt von Nick Offerman und von der Michelle Pfeiffer, die mittlerweile 68 ist übrigens. beide sehr geil und die Story...
Beide also, sehr geil.
Nein, sie
okay.
Ja, ich weiß, was ich meine.
Können wir den Typ
Nick Offerman. Sie spielt sehr gut.
Haben wir vielleicht damals bei Nick Dangerous Offerman Minds absolut. Noch das Gefühl gehabt.
Für mal von der bekannten Stossen, Nick Offerman. Gut. Die Story, die Margot ist eine Studentin und sie wird dann, hat eine Affäre mit ihrem Literaturprofessor, wird natürlich schwanger, der ist verheiratet, zieht sich aus der Affäre. Klassische Prämisse von so einer Geschichte. Und ihre Mutter, eben gespielt von Michelle Pfeiffer, die hat ihr Leben selber nur so halb im Griff und hilft aber ein bisschen. Und der Vater, gespielt von Nick Offerman, der ist ein ehemaliger Wrestler, der jetzt gerade aus der Reha entlassen wird, weil er hat Drogenprobleme gehabt. Und der zieht dann bei ihr ein und hilft ihr ein bisschen. Das ist so.
Flo, wieso findest du Drogenprobleme so lustig?
Ich
weißt, ein Drogenproblem gehabt.
Da kann nein, er einfach halt einfach, weißt, wenn man sich ein bisschen, wenn man sich, ich habe mich ja als
ein bisschen ausgehend in der Szene,
Insider,
ja.
Nein, als Fan und Insider von der Wrestling, also mittlerweile nicht mehr, aber so früher noch, in der Anfang, bis so Mitte 2000 sehr viel Wrestling geschaut und das haben einfach alle Drogenprobleme gehabt zu dieser Zeit. Okay. Ja.
Okay, ja, das ist nicht so außergewöhnlich in dem Fall.
Nein.
Ja, auf jeden Fall, das ist so die Grundsituation. Und weil die Margot natürlich Studentin ist, braucht sie jetzt Geld. Und ihre Eltern haben auch nicht so viel, dass sie können da nicht gross helfen. Und aus Verzweiflung macht sie dann einen OnlyFans-Account. Macht so was auch nicht, halt so erotischen Content als Alien, also so recht absurd. Ihrem Vater erfahrt dann irgendwann von dem und findet es zuerst total schrecklich und ethisch verwerflich und irgendwann hilft er aber dann dabei mit seiner Expertise aus den Wrestling-Shows. So, gut. Genau, und es gibt natürlich dann wieder ganz neue Probleme, die ganze OnlyFans-Geschichte und so geht die Story nimmt dann ihren Lauf. Und ja, also ich muss sagen, ich habe es recht eine gute Serie gefunden, es ist wirklich witzig, ist so... Sie ist lustig, aber auch nicht albern, was immer ja eine Gefahr ist bei so Sachen. Und auch recht, weißt, so, ja, so ein bisschen progressiv denkt, aber auch nicht mit einem erhobenen Zeigefinger, so ein bisschen Moralkühlen hat es auch nicht drin. Und es ist einfach so, hey, ja, es ist so schön, es ist so recht lebensbejahend, die ganze Vibe finde ich mir cool. Und eben der Cast ist wirklich gut. Also die 68-jährige Michelle Pfeiffer, die sieht wirklich auch nicht aus wie 68, musst du dir mal anschauen auf einem Screenshot. Aber sie ist so als leicht zynische, cholerische Mutter und hat irgendwie früher sie Huters Kellnerin gesehen und jetzt heiratet sie so einen religiösen Typ. Das ist wirklich grossartig, das spielt verdammt geil. Und auch der Nick Offerman, den, also mag ich eigentlich immer. Ja. Ich habe noch nie etwas gesehen mit ihm, was ich nicht gut gefunden habe. Es ist auf der Kritikerseite, also auf Rotten, hat sie 69% von der Kritikerwertung und 81% Popcorn-Wertung, also Publikumswertung. Und ich würde ihm jetzt irgendwo etwas dazwischen geben. Also ich finde, hat durchaus ein bisschen mehr verdient als 80%. Ist jetzt aber auch nicht ein tiefgründiges Meisterwerk, wo ich nochmal dreimal schauen werde, natürlich. Also einfach so eine Serie, die macht Spass, kannst einmal durchschauen und
cool. Ist es eine Serie explizit OnlyFans?
Oder ja, doch, ja, doch.
Ist das eine versteckte einfach eine Werbeserie für OnlyFans? Ja. In dem Fall?
Du kannst davon ausgehen, dass sie nicht einfach den Brand verbrauchen dürfen, ohne dass es einen Abspruch gegeben hat. Oder?
Gut, das ist Werbung für dich, aber ja, das ist halt einfach dann authentischer irgendwie. Oder?
Keine Ahnung, ob es irgendwie Abspruch ist, aber es ist natürlich schon, also es wird nicht mega negativ dargestellt, ja, das ist schon so, aber auch nicht... Also alle durch eine rosa-rote Brille. Also eben hat dann auch so Probleme mit irgendwie Doxing und dass dann irgendwie dass sie halt dann geschämt wird für das, wenn es rauskommt und so. Also es ist jetzt nicht...
Bei OnlyFans, no. Da kommen wir immer zu... Irgendwann haben wir mal einen Artikel gemacht über halt irgendeine so eine Streamer, Twitch-Streamerin und zum die... Ich kann die nicht kontaktieren auf keinen Weg und dann haben wir halt auf OnlyFans musst du zahlen, damit der kann schreiben. Aber dann hat er irgendeinen Satz gesagt, nein, zu dem sagt es nichts. Aber habe ich sonst irgendwelche Bilder von ihr...
Ja, wenn ich schon da bin.
Ja, wirklich, so, so gut. Und irgendwie für das er 6 Stutz zahlt oder irgendwie so. So aber gut, haben wir es versucht. Also, Margot's genau. Got Money Troubles. Wie lange gehen die Folgen? Ah, 40 Minuten.
Okay. 40 Minuten etwa, genau.
Gute Länge.
Ja, ist gute Länge.
Gut. Aber doppelt so lang geht Minions vs. Monsters. So eine klassische Kinderfilmlänge. Ja, genau, bin ich auch mit den Kindern schauen. Nicht selber reisse ich mich jetzt nicht so um die Minions. Aber
Ich bin Anfangsjahr in Japan gewesen. Ich finde es super krass, wie beliebt es die scheiß Minions dort sind. Das ist, also die sind überall irgendwie, habe ich das Gefühl. Das ist unglaublich.
Es ist schon eine gigantische Hurenmarke. Also irgendwie, ja, aber ich finde es immer interessant, wenn man so Kind beobachten, wie sie so Trickfilme konsumieren. Und das ist schon wieder so etwas, da hat es einfach fast in jedem Moment, jeder Szene irgendetwas. Ja. So etwas Stimulierendes, wo irgendwie einfach wo irgendwie lustig ist zum Schauen. Und eben, die Story ist, die Minions sind auf, ich weiß nicht genau, in wo sie in der Zeit, in der Timeline ist von diesen Despicable Me, wo sie da, die sind ja mit dem Despicable Me sind so bekannt worden, wo sie mit dem Gru, dem Bösewicht, seine Gehilfen sind. Und jedenfalls da sind sie auf der Suche nach einem neuen Schurken. Das ist irgendwie so gefühlt über die Hälfte vom Film, wo sie einfach zu irgendwelchen auf Inseln, zu Zyklopen gehen oder einfach zu allerhand Bösewicht, zu bösen Magier und so. Und es endet dann immer gleich, dass sie den irgendwie aus Versehen umbringen oder kaputt machen. Also vor allem zwei von diesen Minions machen das. Und weil die träumen glaube ich, weiter vom Kino, vom Filmen machen. Und ab der Hälfte ist dann so, dann kommen sie in Hollywood an, weil es spielt irgendwie auch so 19, das ist so 20, also so kurz vor der Wirtschaftskrise irgendwie. In Hollywood dort spielt es und dann lernen sie, einen Filmemacher kennen und dann wollen sie eben selber Film machen. Und für das brauchen sie eben ein richtig gutes Monster. Und das versuchen sie dann zu beschwören aus so einem magischen Buch. Und schlussendlich kommt dann so ein kleiner Cthulhu-mäßiges Monster raus, aber es ist nur so ein zwei Köpfe gross. Und ja, mit dem schlagen sie sich dann um und egal, erleben wilde Sachen. Hat sehr viel so Anspielungen, also es spielt ja dann vieles in Hollywood, vor allem der zweite Teil, wirklich so hat dann so Referenzen, die dann typisch für die Erwachsenen sind. Weißt du, so von Charlie Chaplin, wo dann auch vorkommt mit seinem Film da, wie heisst der, wo er dort die Maschine
durchzwängt,
durch Time. Ach, ich weiß nicht, wie er heisst, aber habe ich auch mal gesehen. Er hat mega viele so Sachen, ist recht lustig und generell visuell lustig gemacht und passiert viel. Das Monster-Design ist mega geil. Das grosse böse Monster heisst Irene, was ich recht lustig gefunden habe. Und ist auf so einen riesigen Blob mit Augen, super cool. Hey, ich finde nur, wir gehen die Stimmen von denen mit der Zeit auf den Wecker. Die
von Minions. Minions.
Ja, reden ja so das Kauderwelsch und das ist ja so ein Pseudo-Italienisch. Ich habe mal Videos gesehen. Ich glaube, es sind die Italienerinnen, die sprechen.
Ja, wirklich.
Außer es war wieder so ein TikTok-Fake gewesen.
Aber und die Stimmen sind gleich wahrscheinlich auf Deutsch und auf Englisch, oder?
Habe ich das Gefühl, ja.
Ja.
Und sie sind aber schon, also sie benutzen ja verschiedene Sprachen, aber ich habe schon das Gefühl, mehrheitlich Italienisch. Darum ich habe es nicht recherchiert. Darum könnte es aber tatsächlich sein, dass es Italienerinnen sind, die dahinter stecken. Who knows? Aber gefühlt 80% ist so eben so ein Pseudo-Italienisch. Und ich finde mit der Zeit, weil da reden sie natürlich viel mehr als in anderen Filmen, wo sie Nebenfiguren sind, dann geht es, dann ist es lustig. Aber ich finde da, wo sie halt, sie reden immer so, ist es dann irgendwie mit der Zeit, hast du es dann auch gehört. Aber hey, die Kinder haben es grossartig gefunden, vor allem die Szenen, wo sie irgendwie ein Teil von einem Film sind und dann so Wikinger-Schauspieler auf sie zustürmen und sie vermöbeln sie einfach nach Strich und Faden. Ist recht lustig. Hey, eben, ich glaube, in einem Minions-Film weißt du, was dich erwartet. Und ja. Hey, man kann da schauen. Es ist witzig gewesen. Aber genau, allein wären sie sicher nicht schauen. Hätte er auch nicht daheim geschaut. Im Gegensatz zu dem, den ich letztens daheim geschaut habe, der mit dem Hamster. Dem Hamster, nein, mit dem Biber. Hoppers. Aha. Hoppers.
Ja.
Weil ich habe geschaut, was sind die besten Filme vom Jahr. Und der steht in der Top-Liste drin gewesen.
Der ist verdammt gut bewertet.
Ja, und dann fand ich, ja gut, also komm, schau mir den mal. Und tatsächlich ist es also wirklich verdammt gut gewesen. Pixar kann es eben schon immer noch. Also gut, komm, dann gehen wir doch mal eins weiter. Haben wir noch genug zu besprechen in unserer Spielecke?
Yes. Zocken, bis der Notarzt kommt, in der Spielecke.
Genau, wir sind da schon im dritten Teil von unserer Liste mit den besten Games aller Zeiten, wo wir zusammen mit rund 50 Kritikerinnen, also einfach aus der Schweizer Game-Szene, Game-Journalist, Game-Entwickler und so zusammengestellt haben. Und jetzt sind wir genau, Platz 33 bis 2 ist jetzt draussen und Platz
3. Die meist diskutierte Liste bis jetzt. Die hat viel zu reden gegeben. Je näher dass man zum ersten Platz kommt, desto enttäuschter sind die Leute, dass er das Game vielleicht gar nicht dabei
ist. Genau, jetzt ist weil da ist jetzt einfach klar, ziemlich klar, dass in den meisten Nieren so oder vieles nicht drin ist. Haben ja viele auch ihre eigenen Listen dann unterteilt, wo man genau zeigt, die gehen so auseinander, oder? Bei uns auf Platz 33 ist Death Stranding, also der erste Teil, wo ich auch finde, doch, dass... Ich weiß nicht, ob Teil 2 auch drin ist, aber ich finde Teil 1...
Nein, Teil 2 ist nicht drin.
Okay. Ich finde aber auch Teil 1 gehört vor allem 3, weil der ist...
Das war einfach etwas komplett anderes. Ein Spiel, wo du einfach nur rumläufst und Pakete ablieferst in einer postapokalyptischen Welt voller komischer Geister. Das ist irgendwie so... Ja, mal irgendwie etwas anderes.
Und dass man jetzt, auch von Strand Games redet, ist einfach so eine dumme Bezeichnung.
Genau, hat der Kojima, der das produziert hat, hat auch mal ein neues Genre erfunden.
Mhm. Ja. Dann auf dem 32 ist Disco Elysium.
Habe ich nie gespielt.
Hat das wirklich so ein verrecktes Game. Es ist eigentlich ein Point-and-Click-Adventure, wo deine Figur, wo es rausgekommen ist, hat es noch gar keinen Dialog gehabt. Da haben sie dann, also eine Vertonung, das haben sie nachher eingefügt. Aber dort ist so speziell in den Dialog redet eigentlich immer dein Kopf miteinander. So, das ist so irgendwie dein Gewissen, ich weiß nicht mehr, was die verschiedenen Sinne sind, aber es ist irgendwie wie wenn du gespaltene Persönlichkeit hättest.
Aha,
die
Persönlichkeiten
im Kopf, die sagen dann irgendwie, ah oh nein, hau mal in die Fresse oder irgendwie, oh nein, das können wir nicht machen und so. Und das ist so wild gewesen, aber du hast so viel müssen lesen. Und eben, wirklich, ich hasse ja wirklich lesen in Games, aber ich habe es wirklich geil gefunden, das Game. Es ist einfach so absolut abgefahren. Abgefahrene Welt. Und eben genau, du kannst in der ersten Szene kannst du sterben, wenn du irgendwie zu wenig Willenskraft hast oder so. Kann deine Figur einfach sterben. Irgendwie, wenn sie versuchen, Krawatte vom Ventilator zu fallen. Und so. Sehr lustig. Auf dem 31 in Mario Kart 8. Finde ich auch so eine lustige Diskussion immer. Was ist das beste Mario Kart? Aber ich muss auch sagen, objektiv ist es wohl schon das 8.
Ja, es muss. Also ja, es ist so... Grösste und es hat sich einfach über 10 Jahre lang hat sich das gehabt. Und das ist
weil kein neues rausgekommen ist.
Ja, ja. Aber es hat es so nicht gebraucht. Es war einfach so gut gewesen. Mm. Und man hat es konstant erweitert.
Das ist zu einfach.
Zu einfach?
Ich finde die Frustmomente sind viel zu wenig. Es ist viel zu fest geguided. Und
hast du online gespielt?
Ja gut, das ist aber
anders. Es spielt ja gar keine Rolle.
Was spielt keine Rolle?
Aber ich finde, online ist schon immer anders. Ich muss ja schon unterscheiden. Ja,
du kannst
schon,
nicht sagen, es ist zu einfach und nie gegen richtige Gegner spielen.
Ja, ich spiele natürlich Multiplayer mit Kollegen.
Aber dann wäre
das auch nicht wahrscheinlich.
Dann wäre aber als 64, wenn ich dort gegen die Online-Pros hätte zocken können, dann wäre ein Elend gewesen.
Nein, aber es fühlt sich echt gut an. Es ist jetzt Driften perfektioniert. Das fühlt sich echt gut an. Es ist super. Items waren gut, das Balancing haben sie mit der Zeit auch so hergebracht, dass es wirklich kompetitiv gespielt werden kann. Und Mario Kart World hat nachdem einen schweren Einstand gehabt. Mhm. Ich glaube, viele Leute präferieren immer noch das da. Darum. Von dem her, für mich könnte es noch viel weiter oben sein.
Ja, Platz 30, das ist der Fluch, muss ich mir verstanden. Counter-Strike 1.6 gibt es ja einige, aber 1.6 ist eines von diesen von diesen verschiedenen Versionen ist sicher eines der herausragendsten gewesen, das populärste für lange Zeit. Und ich meine, ja genau, also jeder, der irgendwie einen PC hatte zu dieser Zeit, der hat einfach CS gespielt.
Absolut. Ja. Absolut. Weil es ist eure Lieblingsmap gewesen.
Hey, ich habe das Chateau oder so, wie das geheißen, wo gar nicht so viel gespielt worden ist, aber ich habe die mega gut gefunden. Ich glaube, Chateau hat sie geheißen.
Ja, Chateau. Ja.
Wurde geil gefunden.
Havanna, die Wüste hier, finde ich, habe ich immer geil gefunden.
Das
heisst sie. Das, ja. Das ist,
ja. Ja, das ist ein Klassiker. Ja.
Das ist ein Klassiker, ja. Mini ist Aztec.
Ja, Aztec ist auch lustig.
In den Ruinen, ja.
Assault? Das habe ich auch gut gefunden. Oder so hat sie geheißen, die mit dem Lagerhaller da. Ja.
Ja, genau. Und absolut. Halt, ja, ich muss sagen, was bei uns zu dieser Zeit mit Abstand am meisten gezockt worden ist Italy.
Ja, ja.
Ja, Italy ist aber geil. Das
ist, ja. Italy ist wirklich eine gute Map. Mit dem Haushalt, was sie die Geiseln halt, ist unglaublich schwierig als CT. Aber, ja.
Hey, weißt du, ich kenne kein Game, sonst Map nehmen. Weißt du, nicht einmal im Unreal. Die, so bei die zwei, wenn du mir sie sagst, dann weiss ich es wieder. Das mit der Twin. Siehst du, weißt du wieder nicht mehr. Aber sonst, nur in diesem Game kann ich Maps irgendwie nehmen. Dürfen 29 The Last of Us Part 2. Ich vermute, das 1 ist dann wieder runter.
Ich glaube es ja, voll.
Gell. Ja, also. Genau, eben.
Ich habe kontroverses Spiel, aber hat dann gleich noch vielen Leuten gefallen auf unserer Jury.
Das ist hey, ich find,
wieso ist das ein kontroverses Spiel gewesen?
Ja gut, bei den dummen Leuten aus anderen, aus falschen Gründen, weil du dort halt so eine muskulöse Frau spielst, wo den Leuten nicht passt hat. Ich glaube, das ist für so den Gamergate-Pöbel, die haben das wegen dem dumm gefunden. Weil eben
also, dass die Ellie einfach...
Es ist nicht die Ellie, du spielst im zweiten Teil, spielst eine andere. Und das war der grosse Twist, gewesen,
ja.
Wo den Leuten nicht gefallen hat. Und halt, weil... beliebter Charakter aus dem ersten Spiel relativ brutal ermordet wird.
Genau, das war auch ein Grund gewesen, wobei.
Und es ist halt, die Szene ist geleakt worden vor dem Launch, weil Naughty Dog gehackt ist worden. Und ich glaube, wenn das nicht wäre passiert, wäre das nicht so kontrovers diskutiert worden, wie es ist, weil es sind dann Szenen aus dem Kontext gerissen worden, sie falsche Sachen verbreitet worden, die einfach nicht stimmen, wie zum Beispiel, dass die muskulöse Frau eine Transfrau ist, die einfach nicht gestimmt hat, aber es hat einfach so ins Narrativ gepasst.
Von
all diesen Leuten. Und darum war das ein riesen Shitstorm, wo das ist rausgekommen, aber die Wellen haben sich glättet mittlerweile und ich glaube, viele Leute können zurückschauen und sagen, hey, das war ein super Spiel, das sehr mutig war. Für viele Leute hat es nicht gepasst, der Twist, wo ich kam. Ich habe es super gefunden, weil mich das Spiel gezwungen hat, jemanden zu spielen, den ich nicht spielen will, und Sachen zu machen, die ich nicht machen will. Interaktivität in Games muss ja nicht immer sein, ich kann entscheiden, was ich mache, sondern es kann sein, ich muss mal durch etwas gehen, was ich eigentlich nicht würde machen, aber ich muss es machen und es hat sich unangenehm angefühlt. Für viele Leute hat es nicht gepasst, ich finde es super.
Ich habe nach dem Ding mega mutig, also ich habe den Twist, den sie machen, finde ich mega gut. Das genau, finde ich auch. Das ist mal etwas... Das ist eine geniale Idee. Das ist etwas, was es noch nicht gegeben hat, dass man wirklich in die andere Rolle muss schlüpfen. Ich finde genau die Umsetzung habe ich nicht gut gefunden. Mhm. Aber ich finde die Idee, das ist wirklich genial. Also ich finde, das haben sie mega gut gemacht.
Hey, und es sieht immer noch besser aus als viele PS5-Spiele, finde ich. Das ist wahnsinnig, was Naughty Dog aus der PS4-Hardware rausgeholt hat. Ja, unglaublich.
Platz 28, Zelda Twilight Princess. Hey, es gibt so viele Zelda, ich weiß nicht mal, welches da ist.
Du, Banause. Das ist das Gamecube-Zelda, das gleichzeitig auf der Wii ist rausgekommen zum Launch.
Aber ist das nicht mit dem Wolf? Das ist nicht das?
Ja, doch.
Ah, doch, das habe ich auch nicht gespielt. Nein, das habe ich auch nicht so gefühlt, ja.
Ja, habe ich super gefunden. Könnte ich aber nicht mehr so einschätzen, wo ich das würde einordnen, weil es halt... tatsächlich 20 Jahre her ist, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Von dem her habe ich es wahrscheinlich nicht so gut gefunden, weil sonst hätte ich es noch ein zweites Mal durchgespielt. Andere Zeldas habe ich ja zweimal durchgespielt. Aber das ist, denke ich, aber eine schöne Erinnerung. Halt das klassische Zelda, wie man es vor der Breath of the Wild-Zeit kennt, mit klassischen Dungeons und so. Sehr schön.
Platz 27, Metal Gear Solid 3, Snake Eater. Ich habe das Remake, wo letztes Jahr rausgekommen ist, habe ich gespielt. Aber ich habe es irgendwie, ich bin nicht so recht reingekommen. Hat mich nicht so.
Das habe ich dann zumal auch verpasst. Und Metal Gear Solid ist ein grosser blinder Fleck auf meiner Gaming-Karriere, leider.
Hey, ja. Sehr weirde Story-Sachen und so, aber irgendwie, ja genau, ich kenne es. Ich finde, es ist schon ein bisschen zum Reinkommen. Es ist ein bisschen schwierig. Platz 26, Resident Evil 2. Ey, das muss ich auch sagen, finde ich. Genau, das ist, glaube ich, im Video, das wir gemacht haben, habe ich das schon gesagt. Ich finde wirklich, das ist zu hoch. Ich finde das nicht. Ich finde
also zu gut eingestuft, oder was?
Ja, finde ich. Da fehlen noch die Anführungszeichen und die Schlusszeichen.
Oh ja.
Ich weiß, ja, ich finde, das ist nicht außergewöhnlich gewesen. Ich habe das auch gut gefunden damals, aber das ist irgendwie. Ich finde vor allem Resident Evil.
Es ist sehr gut. Es hat einfach aus irgendeinem Grund ein unglaublichen Kultstatus und ich kann es ehrlich gesagt auch nicht ganz verstehen. Also es ist schon nicht schlecht gewesen, aber ich erinnere mich, ich habe wahnsinnig darauf geplant, weil ich Resident Evil, also der erste Teil, habe ich mega gesuchtet und mich sehr, sehr gefreut und ich finde einfach, da ist einfach der Action-Part ist mir im Vergleich zum Grusel-Part zu gross gewesen. Ich habe der Schockeffekt in dem Menschen mit praktisch null Geräusch aus irgendwelchen Standuhren und so, ich extrem geil gefunden und plötzlich aus dem Nichts. Oder, und im Zwei sind es dann so, wirklich so Zombie-Horden und sehr viel Ballerei.
Hey, vielleicht halt, weil zwei Figuren hast, die es halt so gewechselt hat. Ja. Das ist, nehme ich an, das ist sicher ungewöhnlich damals.
Das ist wie, ja. Das ist wie Mission aber Impossible 1, wo wirklich ein Agentenfilm war, und Mission Impossible 2, wo der John Woo hat müssen für eine halbe Globus explodieren. Rubbish. Rubbish, John Woo.
Rubbish.
Entschuldigung. Vom 2 habe ich leider nur das Remake gespielt. Das 1 habe ich dazu mal so super gefunden, auch mehrmals durchgespielt. Aber das 2 habe ich aus irgendeinem Grund nie gespielt, dann, in dieser Zeit. Aber das Remake habe ich cool gefunden. Allgemein, Capcom macht sehr gute Remakes von den Resident Evil Sachen. Das ist so gut.
Hey, Platz 25, Super Mario 64. Das ist wirklich, habe ich damals auch ein Mindblowing gefunden, dass man so ein 3D Mario kann spielen kann. Absolut verrückt.
Wirklich so eine Meilenstein.
Die verdammte Hure Goombas hast du einfach nicht getroffen am Anfang. Du bist immer noch vorbeigekumpelt. Irgendwann hat man
es drin. Sie bewegen sich anders.
In die Welt eintauchen. Ich habe wirklich so verrückt gefunden. Es ist einfach
Hammer. Ja. Die Dings, die Eiswelt, wo du nachher kannst, wirklich so gefühlt für die damalige Zeit ewig lang einfach rutschen. Ja. Und,
also und den Pinguin vom Abgrund schiessen.
Der war doch unglaublich schwierig, der scheiß Pinguin dort für den Stern. Der eine war doch so ätzend, Mann.
Das Pinguin-Baby retten, das zu der Mutter bringen, Stern kassieren, Pinguin-Baby wieder schießen. Nehmen und abschiessen.
Nice, oh, sehr schön, ja.
Gute Sache. Ja.
Hey, nein, aber wirklich, ich habe es erst wieder gespielt. Wo war das eigentlich? Aha, im Rahmen von diesen Super Mario 3D All-Stars, die Nintendo rausgegeben hat. Und ich finde, klar, es ist ein altes Spiel, aber ich finde es echt erstaunlich, wie gut, dass sie die Steuerung hergebracht haben für ihr erstes 3D-Mario. Unglaublich. Vor allem eben, er nicht nur können kumpen und so, sondern weißt, auch die Wall-Jumps und so. Ja. Das ist super klasse.
Es war einfach auch eine Zeit gewesen, wo wirklich Games, die neuen Games noch revolutionär waren. Ich weiss, das hast du gespielt und das ist dann so, shit, das ist ein Next-Gen-Game. Das ist gar nicht mehr zu diskutieren. Das ist krass gewesen. Der von 24 Outer Wilds, wo ich auch gespielt habe, wo ich leider nicht so extrem reingekommen bin, das ist hat es einer von euch gespielt?
Nein, leider nicht.
Es ist noch recht cool. Das ist so, du bist auf so einem kleinen Planet, weißt, wirklich so in der Größe, das ist schon die Rundung, sieht man dort. Also du kannst nicht rumlaufen und so. Und du startest auf dem Planet und erkundest so ein Mini-Sonnensystem. Und ich glaube, es ist immer so ein 20 Minuten Loop, schreibt er in Dings. Dann löscht sich das System wieder auf. Und dann startest du wieder von neu und du erkundest die Planeten und das sind dann mit so Rätseln verbunden. Und es ist recht verreckt, das Zeug rauszufinden und es hat ziemlich geile Mechaniken auf diesen Planeten. Aber ich habe es irgendwie auch ein bisschen zu viel um die Ecke denken. Es ist mir dann irgendwann ein bisschen zu mühsam geworden, aber ist wirklich recht ungewöhnlich. Also, darum, ich finde das schon verdient. Das ist irgendwie, weil es auch einzigartig ist. 23, sicher auch für die Tetris. Ich meine, ein Game, wo wirklich wenig von den alten Games kannst du heute noch gamen, aber Tetris ist halt schon so ein...
Das ist wirklich zeitlos.
Evergreen, hey. Ja, wenn es auch grün war auf dem Gameboy damals.
Ah, stimmt, wenn eine spezifische Gameboy-Version ist auf der
Liste. Stimmt,
ja.
Es gibt natürlich so noch eine Million andere.
Nein, das ist nicht das Gleiche, ja.
Ich meine, es ist die Gameboy-Version auch, wo das populär gemacht haben, weil wir sind mit dem Gameboy rausgekommen und
ich meine, alles so ein gutes Spiel am Anfang.
Also ich habe das Gefühl gehabt, also das ist ja vor allem am Anfang einfach im Bundle verkauft worden.
Genau, vor allem statt Super Mario, das ist ja irgendwie das Spezielle gewesen, dass sie es irgendwie geschafft haben, Nintendo zu überreden, hey, nein, look, eben, wenn das alle verkaufen, müssen das Game beilegen und nicht das Mario. Und hat, glaube ich, rechte Diskussionen geführt, aber hat sich dann als gute Entscheidung durchgesetzt.
Geht auf Apple TV eine super Miniserie zur Entstehungsgeschichte von Tetris.
Das ist ja.
Also meinst du den
Film? Ich hab's gerade gesehen.
Also meinst du nicht den Film? Du meinst aber einen Film, so reagentenmäßig,
oder? Ja.
Das ist voll geil. Das war lustig. Das ist super,
ja. Auf dem 22. Super Mario Bros. Also das Bros. Bros. Ich glaube, wir haben Bros, haben wir gesagt. Was heißt Bros? 1985. Vom NES. Genau, vermutlich mein erstes NES-Game, das ich gespielt habe. Das nie durchgespielt. Ich bin nie bis zum Schluss gekommen. Aber
so ikonisch.
Ja. Mir ist Snow Brothers, aber es ist ja.
85, das ist schon krass. Ja.
Und verhebt auch immer noch vor Steuerung, finde ich. Es ist einfach sehr schwer und es verzeiht keinen Fehler, aber es macht immer noch Spass.
Ich finde auch, das ist...
Und jetzt kann man ja rewinden mit den Emulatoren auf der Switch, oder? Das ist einfach ein genau, Problem. Wenn du Fehler machst, einfach schnell rewinden und gut ist.
Ich liebe es. Genau, auf dem 21. Claire Obscure Expedition 33. Ja, das ist auch, je länger ich es gespielt habe, desto schlechter ist es. Klingt sehr negativ, aber desto weniger hat es mir gefallen. Ich habe es durchgespielt. Ja, ein gutes Game. Ich habe es jetzt nicht so krass gefühlt. Für mich
ein französisches nicht... Rollenspiel, wo eigentlich ein japanisches Rollenspiel aus Frankreich, genau. Kann ich sagen. Ja, genau. Der Rainer hat geschrieben in ihrer Liste FRPGs. Finde ich auch lustig.
Hey, ich find,
aber
das
mir hat es leider auch nicht gepackt. Ich habe das Kampfsystem nicht so geil gefunden. Es ist so ein rundenbasiertes, aber mit Echtzeit. Also das, in Echtzeit musst du abblocken oder angreifen im perfekten Timing, dass mehr Schaden macht. Und so. Hat mich irgendwie auch von Nerven mit der Zeit. Aber viele Leute sagen, es ist das beste Spiel, das sie je gespielt haben. Hey, unter anderem auch der Kevin bei uns, der absolut.
Ich finde, das ist das klassischste Beispiel für Recency Bias, habe ich das Gefühl. Darum mal schauen, ob es in ein paar Jahren immer noch so wäre. Und wo sich dann da die ganzen, die haben ja solche KI-Sachen benutzt und so, wo sich dann das gedämpft hat, glaube ich, das Gefühl vom Game. Aber ja, es ist, haben wir sehr beliebt gesehen, hat ja 1000 Preise abgesandt und so. Darum, Platz 20, Nier Automata. Ein Spiel, das ich glaube, eben 20 Mal musst du durchspielen. Ich habe es glaube, nur eine Stunde gespielt. Das ist schon noch cool gefunden, aber auch ein bisschen, ja, nicht komplett mies. Aber es hat recht originelle und sehr verschiedene Arten Gameplay gehabt. Du bist so ein Androidin oder so. Und so ziemlich geile Action, aber irgendwie so ein das Hin- und Herlaufen. Irgendwie, vorher hat es nicht mehr gespielt.
Nein, aber nachdem ich die Beschreibung im Artikel gelesen habe, wo unsere Freelancerin Franziska geschrieben hat, hat die mega Bock drauf, es klingt poetisch und philosophisch und irgendwie klingt es so wie etwas, was ich recht cool fände. Und sie schreibt auch, dreimal muss man es durchspielen, um das richtige Ende zu sehen.
Ja, genau, aber es ist, glaube ich, du kannst es 10-mal durchspielen und es kommen noch neue Sachen. Also definitiv mehr als 3-mal, da bin ich recht sicher. So wie ich damals in einem Podcast darüber reden gehört habe. Genau. Dann auf 19 ist Cyberpunk 2077.
Wahnsinn.
Recency Bias.
Ich habe es irgendwie angefangen, aber ich bin gar nie, aber ich habe noch nie richtig Zeit genommen, muss ich sagen. Ich bin nie reingekommen.
Es braucht ein bisschen Anlaufzeit. Aber nachher, vor allem, wenn du mit der Steuerung und alles klarkommst, es ist ein unglaubliches, riesiges Universum. Und Sidequests, also wahrscheinlich wäre ich heute noch dran, wenn ich da 100% würde anstreben. Das ist unglaublich. Ich habe so cool ein paar Quests, also so ein paar Quests-Insights, die ich noch bekommen habe, weil die Schwester von meiner Freundin bei CD Projekt in Boston Quest-Designerin ist.
Okay.
Das ist noch cool.
Humble brag.
Ja.
Ich habe es wirklich grossartig gefunden, auch was rausgekommen ist. Ich finde es immer noch eines der besten Open-World-Games. Und ich habe es gerade zweimal durchgespielt. Ich spiele ja nie Games
zweimal durch.
Und alle Nebenquests gemacht, wirklich. Und ich habe wirklich am zweiten Mal nochmal gestaunt, einfach wie gut das Game ist. Eben, weil es halt... weißt du, wenn du nicht irgendwie so stumpf von so A nach B laufst, weil halt auch mit dem, wie heisst er da, der Keanu Reeves, der Silverhand, wenn der fast immer irgendwo noch mit dir redet und Sachen kommentiert, das macht einfach das Ganze viel lebhafter irgendwie. Also
absolut.
Und generell, ich finde, es macht so viel aus, wenn die Zwischensequenzen gut gemacht sind und nicht einfach nur so starre Huren Leute dich anschauen. Das macht es so viel besser.
Ich habe es einfach nur okay gefunden. Und finde, das Game sollte nicht so hoch auf der Liste sein. Denkt daran, wie das auf Konsolen gelauncht ist, auf der PS4 und der alten Xbox. Ja,
ich habe die Frage, was du mit einfließen lässt. Oder? Ich finde, unabhängig von dem verdient es dann eben schon. Und ich finde auch höher als das nächste Metal Gear Solid, das erste, verstehe ich nicht, muss ich sagen. Finde ich. Nein.
Das hat etwas Einzigartiges zu dieser Zeit, oder?
Ja, Zeit ist halt, krass gewesen, oder?
Das ist halt aber so ein Nostalgiefaktor, hat er sicher auch reingekickt beim Rainer. Ja.
Genau, ich glaube, das ist das Gegenteil zum Recency-Bias, ist der Nostalgie-Bias.
Ja, ja. Dann auf dem 17. wieder ein Zelda, A Link to the Past.
Es hat auch zu viele Zeldas in dieser Liste.
Es ist genau richtig. Jedes Zelda gehört auf die Top 100. Es ist die beste Serie, die es je hat gegeben.
Ja, also ich... dort muss ich sagen, aber dort bin ich wahrscheinlich auch einfach... Dort bin ich einfach zu jung gewesen, glaube ich. Dort habe ich einfach keine Geduld gehabt für so etwas. Weil ich hatte das tatsächlich auch... Ich bin nicht gerade beim Launch, aber so ein oder zwei Jahre später, ich habe es irgendwie mit 8 oder 9 gezockt. Und ich habe es einfach nicht gebackt und es ist mir zu langsam gegangen und ich habe Jump'n'Runs und Racer und Sportsims wollen. Und
ich habe einfach die Konsolen nicht gehabt. Wir haben eben den NES, haben wir das erste Zelda gespielt und nachher haben wir die Konsolen nicht gehabt. Ich nehme an, sonst hätte man es vermutlich auch gespielt.
Ich habe es dann auch nicht gespielt, aber im Nachhinein. Bin mehr Fan von den 3D-Zeldas als 2D-Zeldas. Von dem her würde ich das auch nicht so hoch einstufen, aber natürlich auch eins, es ist so, eben, so ein riesen Sprung gewesen, oder? Vom NES-Zelda zu dem. Es ist wahnsinnig.
Ah, das war das nächste gewesen. Ist das zweite
das Super also, Nintendo,
nein, ja. Es hat noch Zelda 2 gegeben, wo das so ein Side-Scroller war, ja. Aber das ist nein, so...
Link to the Past ist das dritte eigentlich, oder?
Ja, okay. Genau.
In der Serie.
Okay, ja,
dann verstehe ich. Random irgendein aus dieser Serie so hoch oben. Ach.
Ja, egal. auf dem 16. Bioshock bin ich unschlüssig, ob das so einen höheren Platz verdient. Ich habe das natürlich auch sensationell gefunden damals. Aber...
Ich habe es geil gefunden, aber ja, ich weiß es nicht, ja, 16 ist schon sehr hoch.
Ich finde das krass, also weil irgendwie, die Story war geil, es hat einen coolen Twist gehabt, die Action war gut, aber ich weiß nicht, es ist mir zu wenig, mir ist zu wenig außergewöhnlich.
Ja, das ist damals aber schon, oder nicht?
Ja.
Es war so pioniermässig ein bisschen, ja. So
Action-Horror irgendwie. Ja, nicht komplett falsch. Genau, auf meiner Liste ist es nicht.
Wenigstens können wir das nächste, wenn wir nicht streiten, dass das
genau, den
Platz
ich, ja.
verdient
Platz hat. Platz 15, Half-Life.
Keine Ahnung, nie gespielt.
Half-Life, ja gut, okay.
Aber ja, jeder, der einen PC gehabt hat, das...
Der Punkt ist aber halt schon, oder? Das ist auch ein Game, wo erstens ist ein Sequel für die damaligen Verhältnisse relativ schnell gekommen. Und es ist halt dann irgendwann mit den Mods, oder mit CS und mit auch Deathmatch und so, ist dann irgendwann das Half-Life selber ein bisschen in den Hintergrund geraten. Und ich kann jetzt zum Beispiel auch verstehen, dass Tommy das nicht gesagt hat. Einerseits, was hast du... Wie alt bist du gewesen?
18.
Ja, gleich, okay, ja.
Nein, aber eben ja eher nur... Ja. Also mal dann, zu dieser Zeit, bin ich zwar eigentlich schon PC-Spieler gewesen.
Ja, aber du bist halt schon ein jung gewesen. Also ich glaube, logisch hat man auch so Zeugs gespielt zum Teil, aber ich glaube schon auch tendenziell einfach ein bisschen zu jung gewesen. Ich meine, ich bin 16 gewesen, dann natürlich ein perfekter Alter gewesen. Ja, das ist... ich weiss auch, das war so ein gehypt gewesen. Ich bin auch so ein bisschen immer, wenn die Leute so, das ist das beste Game, so, dann bin ich schon immer gerade so ein bisschen... Und dann ausgelehnt
vor allem... Das nicht.
Aber bei uns ist das irgendwie in der Schule, also in der Lehre ist das, glaube ich, ist das, eben, alle wieder gesagt,
für die damalige Zeit, ist ungefähr gleichzeitig rausgekommen wie Unreal, oder?
Kann also sein, nicht, aber ich weiss einfach,
nicht anderes Unreal Game. Tournament, sondern Unreal.
Ja. Und aber genau, ich habe es dann auch ausgelehnt und muss sagen, shit, er hat recht, es ist anders, es ist wirklich irgendwie, selbst habe ich noch nie gespielt gehabt, wirklich geil gewesen. Dann Platz 14, Baldur's Gate 3.
100% berechtigt.
Ja, finde ich auch.
100% berechtigt.
Das schmackhaft machen, weil es wäre so die ganze Welt und so, das wäre voll mein Ding. Ich finde das mega geil, aber das Rundenbasierte, ich kann einfach nicht.
Ich kann eigentlich schon, aber ich habe es auch wegen dem Kampfsystem, wenn ich es nicht irgendwann nicht mehr...
Ich muss sagen, das Kampfsystem ist sehr... Also ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin einfach zu dumm und kann nicht alle die Sachen richtig ausnutzen und ich verstand es nicht, obwohl ich die alte Baldur's Gate auch gespielt habe, aber damals bin ich halt noch viel jünger gewesen. Das ist ein bisschen der Frustfaktor, aber die Story ist grossartig, die Welt ist grossartig, Charaktere sind grossartig. Das ist, ich glaube, in meinen Post-30er ist das wahrscheinlich eines der wenigen Games aus der Cyberpunk, wo mich so viele Stunden gefesselt hat.
Ich finde einfach krass, vor allem es verdirbt zum Teil ein andere Games, weil das ist wirklich einfach eins, wo du fast immer, kannst du einfach Sachen machen, wo du das Gefühl hast, ich probiere das mal. Und weißt, es ist nicht, es gibt nicht dann ein Falsch. Und das ist so, weißt du, kannst einfach, vielleicht kann ich da runtergumpen, wenn ich irgendwie, die einen können ja weit springen, ich kann ja einfach mal dort hingehen. Oder ja, ich bricht die Tür auf, ich bringe einfach den um, ich schleiche mich dort hin, quatsch mit dem. Und einfach, dass es irgendwie...
Es ist richtige Freiheit, oder?
Ja, das ist wirklich, das ist extrem, dass das wirklich auch im Kampf, dass es einfach so verschiedene Varianten gibt. Weil irgendwie, eben, vielleicht machst du vor dem Kampf noch irgendetwas, um es manipulieren. Und ich finde, der Kampf, ich finde, wird mit der Zeit... Habe ich noch ein bisschen mühsam gefunden, weil es so lang geht. Aber gerade am Anfang, du wirst gut daran geführt und eben, du kannst es auf so viele verschiedene Arten mit diesen Klassen spielen. Es ist schon ein sensationelles Game. Und ich glaube, vor allem jetzt, wo es so viel noch patcht, dann ist es vermutlich noch viel besser, als ich es gespielt habe. Also,
ja, ja, es wäre eben, es gibt es auch auf Mac, es ist schon...
Ich spiele es auf Mac.
Ich habe es gar nicht gespielt.
Ich glaube, es wird dir schon gefallen.
Jetzt hat
schon
Zeit, es kommt eh nicht mehr raus in den nächsten zwei Monaten.
Ja, vielleicht. Irgendwann mal.
13. Final Fantasy 7. Ich glaube, jeder PlayStation, das ist ja eins, jeder PlayStation 1 gehabt, hat das mutig gespielt, oder?
Ja, ich nicht.
Ich auch nicht.
Aber die Remakes finde ich gut bis jetzt. Nein, Final Fantasy ist auch etwas, wo eine Serie, die so ein bisschen an mir vorbeizogen ist, bis vor ein paar Jahren von dem her. Aber eben, ich verstehe es. Ich glaube, es hat so eine Story erzählt, die bisher in Games so noch nicht erzählt ist.
Worden. Wenn man es liest, dann versteht man es, glaube ich.
Ja, genau.
Aber ich kann auch... Ich nehme an, wir haben es gehabt, weil damals hatten wir alle PlayStation-Games gehabt. Es war relativ einfach zu bekommen. Darum nehme ich an, haben wir auch das gehabt. Platz 2, Pokémon Grün, Rot, Blau, Gelb. Das verwirrt mich jetzt schon. Gibt es nicht immer nur zwei Editionen?
Ja, zuerst mal endlich wieder mal ein gutes Spiel auf dieser Liste. Und die Erklärung Rot und Blau war es bei uns gewesen, also aha, in westlichen Gefilden. Und in Japan war es Grün und Rot gewesen. Glaub's. Und Gelb ist dann einfach im Nachhinein gekommen, nachdem es der Anime gestartet ist und so beliebt ist worden, wo das Pikachu können haben, der dir hinten nachgelaufen ist. Aber im Grunde genommen ist es alles die gleiche Spiel, halt einfach mit unterschiedlichen Monstern, die du kannst haben, wie man es halt kennt von Pokémon. Hey, ja, eben, das erste Spiel in der Reihe finde ich immer noch, kann man immer noch gut spielen heutzutage. Und halt eben, das Spielprinzip, das das eingeführt hat, ist einfach so simpel und genial, so der Sammlerinstinkt, der in uns allen steckt, dass ich mir die 151 Monster muss holen muss. Und dann war es ja noch realistisch, dass du alle holst, die 151, im Gegensatz zu den 1000, die es heute hat. Und eben die Monster holen, trainieren, es war echt so ein geiler Gameplay-Loop, immer besser werden und am Schluss halt der beste Pokémon-Trainer von allen Welt, von der ganzen Welt werden. Wirklich, ja, es ist perfekt so, die Idee. Und,
ich glaube, ich bin einfach zu alt für das.
Ja, ich auch.
Und hat den Grundstein gelegt für etwas, wo 30 Jahre später, immer noch, 40 Jahre später immer noch genauso relevant ist wie dann.
Ich glaube, es ist keine Erwachsenen.
Sorry, ja.
Keine Erwachsenen kommen mit da rein. Das ist, wenn du es damals gespielt hast. Ja. Du musst als Kind anfangen. Ich glaube, sonst ist die, der Einstiegspunkt ist dann vorbei.
Ja, weil das bei uns, also es ist ja, glaube ich, bei uns dort ist das Zeugsjahr noch ein bisschen später gekommen, oder?
Ja, vielleicht.
Ich bin irgendwie 12 und ich bin ein Jahr zu früh in der Schule. Ich war schon in der Oberstufe gewesen, knapp und einfach von der.
Ja. Es war nicht cool gewesen.
Nein, es war nicht cool. Ich glaube, wenn ich 2 Jahre jünger gewesen wäre, wäre ich voll hooked gewesen. Aber.
Ja, ein Schwein gehabt. Auf Platz 11, The Last of Us, das Nummer 1. Genau, das finde ich sicher zu Recht. Das ist. Nach Uncharted 2 haben sie da ein Rechtsbrett geliefert. Schau, nur 4 Jahre haben sie gebraucht noch für das. Unvorstellbar.
Ja, unglaublich, dass das früher möglich war, so kurze Zeit das Game entwickeln. Nein, und eben finde ich auch, es ist so wie mit Uncharted hat Naughty Dog so ein bisschen cineastische Gaming auf eine neue Stufe gehabt und das, da haben sie sich jetzt voll auf das emotionale Storytelling fokussiert, was sie extrem gut geschafft haben. Die Story ist nicht mega komplex oder so, ist eigentlich recht simpel. Aber die Art und Weise, wie die Charaktere kennenlernst auf dieser Reise, die sie durchmachen und wie sie sich
Intro
verändern.
Super Intro.
Das Intro so ja auch krass, mega gut. Und auch ein kontroverses Ende, wo Jahre danach immer noch sehr kontrovers diskutiert wird. Ja, super, ja. Und halt auch wirklich wieder technische Meisterleistung, was die aus der PS3 rausgeholt haben. Oh, unglaublich. Ja.
Mitarbeiter knütteln ohne Ende, dass es rauskommt. Ja. Dass, die Nächsten können das sehr gut. Nämlich Red Dead Redemption 2. Ja. Die haben etwa gleich fest geblutet für das Game.
Ja.
Aber auch ein unglaubliches Game geworden. Einfach.
Das ist ja vor allem die Welt, wo einfach, also die das ist einfach wirklich eine Simulation. Irgendwie mit der Natur und allem. Es fühlt sich wirklich an wie eine echte Welt, wie eine lebendige Welt und nicht wie eine Welt, wo einfach nur erschaffen wurde, dass du drin kannst spielen.
Ja, noch besser lebt. Als Ding tatsächlich. Noch mal ein deutlicher Schritt nach GTA 5.
Du darfst einfach nie auch nur 10 Meter von deinem Missionsziel weggehen. Sonst bricht die Illusion, geht sie gerade auseinander. Aber,
Missionen sind echt Oldschool-Design. Ja.
Aber solange du dort einfach dem Pfad folgst, ist das schon abartig. Da kannst du dich wirklich verlieren in diesem Game. Und eben, wie lange das es geht und was am Schluss, in den letzten 20 Stunden noch kommt und so.
Ja, die Twists ja
gut. Ich bin nie gefast-traveled. Wirklich.
Ich auch nicht, hast du fast nicht
können. Schritte.
Hätte schon müssen. Irgendwo hat es so eine Karte gegeben. Dann hast du können. Aber meine, das habe ich nie gefunden. Dann Platz 8, Half-Life 2. Das war natürlich auch damals halt dann. Das war eine Revolution. Gewesen.
Ja. Das ist nicht so einfach krass.
Grafisch und Physik-Engine, was die dort eingeführt haben.
Da habe ich noch richtig viel Asche für einen neuen PC rausschmeißen.
Das ist einfach mit dem Leak, was dort gegeben, das Game, oder so ein Deutscher hat sich das irgendwie sich dort gehackt. Bei Valve und hat das Game dann geleakt vorher und dann hat es sich noch ein Jahr verschoben und so.
Ah ja.
Es war eine ziemlich wilde Geschichte gewesen. Aber genau.
Schon noch, ich weiß nicht, ich habe da auch einen neuen PC zusammengebaut und nachher habe ich es aber gar nicht so gezockt so richtig. Das ist gar nicht rum. Es war mehr so Breaking Rights gewesen, dass es läuft.
Ja, einfach halt auch jetzt wirklich eine coole Geschichte gehabt und eben natürlich mit der Gravity Gun und super gewesen. Und auch wirklich geil ausgesehen. Grossartig. Dann Platz 8, Elden Ring, wo da spätestens das hat Souls-like wirklich massentauglich gemacht. Auch irgendwie unvorstellbar,
dass es überhaupt möglich ist. Nicht zockt.
Kann nicht.
Es ist mein am längsten gespielte Souls-Game tatsächlich. 40 Stunden oder so. Das ist für mich...
Das ist wirklich viel, ja.
Ich habe es nicht fertig gespielt, aber hey, 40 Stunden...
Das ist viel, ja. Der ist also ausführlich gespielt, ja.
Ja, voll. Irgendwann ist es mir nachher zu anstrengend geworden, wie es so oft ist bei Souls-Games bei mir. Aber ich absolut verstehe, dass es auf dem 8. Platz ist. Ich meine, die Spielwelt ist wahnsinnig. Die Geheimnisse, die du dort kannst entdecken. Der eine Abschnitt eben... Es ist ein bisschen her, seit ich dort war, aber es gibt doch so irgendeinen Lift, der dich plötzlich in so eine Untergrundwelt führt. Du bist in diesem Lift, bist irgendwie 3 Minuten unterwegs. Und vor allem, was zum Teufel ist hier los? Und unten öffnet sich einfach eine komplett neue Welt und du findest den Brunnen oder den Liftschacht findest einfach so zufällig in einem Wald. Und es ist einfach so das Gefühl vom Entdecken und das Gefühl vom... Ich habe so lustig gefunden, mitzuverfolgen, die Online-Diskussionen. Das ist so wie gesagt, die Leute kommen so in einem ähnlichen Tempo voran und teilen so ihre Entdeckungen. Das war halt wie früher, oder, wo du so auf dem Schulhof darüber geredet hast. Hast du gewusst, wie das und das machst? Kannst du das und das entdecken? Das ist halt cool. Es gibt wenige Spiele, die so das Gefühl auslösen heutzutage.
Ja. Das hat mich unglaublich fasziniert, dass man so in allen Ecken und eben, dass es halt dir mehr Möglichkeiten gibt, auch wenn es schwierig ist, mache ich etwas anderes zu machen.
Voll, das ist nicht so wie andere Souls-Games, das hast du müssen, sondern du hast auch einfach können grinden und zurückkommen zum Boss und einen Nerven.
Aber es ist ein bisschen bedrückend. Ich hätte mir damals gewünscht, dass es sich ein bisschen mehr Zelda könnte haben. Ein bisschen mehr Zelda-Vibes oder so. Genau. Dann Platz 7, The Witcher 3 Wild Hunt. Ja, das ist auch ewig lang oder für viele gilt es heute noch als Best Open-World-Game. Hat dort wirklich sehr coole Quests gehabt, grossartige Welt.
Aber das ist so ein scheiß Kampfsystem, ey.
Ich habe es gar nicht so schlimm gefunden. Aber, ja. Aber das verstehe ich schon. Das war nicht super gewesen.
Das Kartenspiel war super gewesen.
Squint, das ist auch krass.
der Rainer hat eure Bildunterschrift geschrieben, The Witcher 3 ist ein tolles Kartenspiel mit einer netten Story als Nebenquest. Ja.
Es ist... Ja. Vor allem, ich glaube, die Welt gut, wenn ich habe parallel dann noch die Bücher gelesen.
Wirklich geil.
Es gibt so viele. Ich habe vorher schon ein paar gelesen und dann im Parallel noch etwas eins und dann kannst du richtig eintauchen. Und das ist halt schon...
Ich glaube, der Autor hat irgendwie das Recht an die Bücher irgendwie für sehr wenig verkauft oder so.
Ich glaube, er hat nicht. Ich glaube, er hat jetzt nichts für das Game, hat er nur 2000 Stutz oder irgendwie so.
Und nichts von den Einnahmen bekommen, was sie das jetzt gemacht haben. Oder?
Nachträglich haben sie mir dann noch mehr gezahlt jetzt.
Ah, okay, jetzt alles Goodwill.
Aber, ja, wirklich so. Aber er hätte sicher mehr können aushandeln am Anfang.
Arme sich.
Ja, ich würde die Plätze hätte ich sicher auch tauscht. Von Platz 6, Elder Scrolls 5.
Ja. Ja, verdient, Skyrim. Absolut.
Ja,
hey, ja. Auch so ein Game, das sich ewig lang haltet und immer noch gespielt absolut. Wird von Leuten.
Ja, ja.
Unglaublich.
Das ist wie eigentlich, was ich jetzt vermisse. Ich weiß nicht, ob das eben andere, ob das irgendjemand in den Top 100 kommt, aber Gothic 2.
Nein,
ist nicht alle drin, das hat auch jemand bemerkt. Das finde ich auch, Gothic wäre schon.
Ja, definitiv. Ja.
Hey, aber ich wollte das Skyrim, ich habe es eben gespielt, fantastisch gefunden. Ich bin noch richtig Bethesda-Fan und auf dem Oblivion, wo ich gefühlt habe. Aber ich habe das irgendwie auch, je länger ich es gespielt habe, ist mir immer mehr ausgefahren. Und ich glaube, je länger das existiert und je mehr es supportet wurde, desto grösser ist mein Groll geworden, weil ich fand, es war schon gut gewesen, aber hey, also chill jetzt mal. Aber eben, wie gesagt, mit mir von den Leuten ist die Meinung, dass das irgendwie einfach der Shit ist.
Also eben Fallout habe ich immer besser gefunden, weil ich mehr angesprochen hat vor der Welt. Aber Skyrim ist, das ist riesig Spiel für damalige Verhältnisse. Ja.
Dann Platz 5, Age of Empires 2.
Ja.
Cool so.
Hey, ich glaube, es gibt also die Tatsache, dass das 25, 26, 27 Jahre Leute immer noch zocken.
Ja.
Weil das wird noch gezockt. Ist das wahrscheinlich schon legitim, dass das auf diesem Platz ist. Echtzeitstrategie, alles außer Command & Conquer hat mich kalt gelassen. Aber ja. Sicher ein Epos, wirklich.
Absolut. Also ich kann das heute noch anmachen und spielen. Und es macht immer noch Spass. Also es ist so für ein Game aus 1999. Also klar, irgendwie eine HD-Version und so, wo es
besser aussieht, logischerweise. Ist immer noch,
aber gleich einfach so von der Story, auch das Storytelling, was sie gemacht haben mit der Kampagne und so, mit den gezeichneten und gesprochenen Dingen. Also in der damaligen Zeit absolut revolutionär.
Ich habe für das nicht so viel Nostalgie, aber ich habe es damals auch. Ich habe das geliebt, Mann. Das war so geil gewesen. Wirklich sehr
cool. Ich habe einen Kollegen gehabt, der das geisteskrank gezockt hat, wo wir irgendwann mal an einer privaten LAN sind mit 15 Leuten. Ich gesagt, komm, spiele Age of Empires 2. So, ja, wie teilen wir Team auf? Ja, ich bin eins und ihr sind die anderen. Und wir sind einfach 13 Leute oder was gesehen und haben uns einfach vollkommen die Hosen runtergelassen. Das ist unfassbar.
Ja, das ist wirklich mit Skill. Das ist so. Der Gap.
Hättest du müssen cheaten mit Out-Alien so.
Irgendwas mit Cobra ist der Cheat. Ich weiß nicht mehr genau. Ah, nein, How Do You Turn This On?
Ja, genau.
Alles am Stück.
Dann auf dem 4. Da bin ich auch völlig einverstanden. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ja, das hat es auch revolutioniert. Also Zelda und aber auch andere Games. Oder? Also.
Ohne das gibt es kein Elden Ring in dieser Form.
Ja, das ist gut möglich. Ja.
Ich glaube, aber das hat
auch nochmal das Konzept. Gesagt, stimmt.
Ja, hat das Konzept von Open Worlds neu interpretiert und weg von dieser langweiligen Ubisoft-Formel, wo du irgendwelche Türme erklimmst und dann 1000 Quest-Markers bekommst, sondern das ist einfach eine Spielwelt, die du sollst entdecken. Und du sollst dort hergehen, wo es spannend aussieht und du willst etwas Spannendes entdecken. Und die Freiheit ist einfach geil gewesen. Vor allem für eine Zelda, die sonst halt sehr linearisch war im Spielablauf. Du hast das Gadget bekommen und dann bist du in diesen Dungeon gegangen und hast mit diesem Gadget die Rätsel gelöst und dann das nächste und so weiter und so fort. Und hier ist halt einfach, du bekommst alles am Anfang und bitteschön, erkund die riesige Welt. Und halt auch geil, dass sie von dem weg gekommen, dass es halt einfach eine Lösung für ein Rätsel gibt und hier schon ähnlich, wie du vorhin bei Baldur's Gate gesagt hast, oder es gibt kein richtig zum etwas lösen, sondern wenn es funktioniert, dann ist es richtig.
Das ist geil, ja. Das ist absolut das Entdecken. Für mich ist es wie beim Elden Ring, was mir zu bedrückend war, ist mir da dann zum Teil ein bisschen
zu fröhlich.
Ja, nicht zu fröhlich, aber es war ein bisschen kindisch manchmal. Das hat mich dann manchmal ein bisschen gestört, aber es ist gleich. Es hat so Spass gemacht, das. Vor allem eben genau mit der neuen Switch damals einfach ein im Zug
gehen und dann die High wieder. Ja, voll. Ja,
sehr geil. Hey, auf dem 3 Minecraft sicher auch verdient, aber persönlich habe ich das nicht gross gespielt. Da
same.
Aber ich verstehe, dass es auf dem 3 ist. Ja, persönlich spiele ich das passiv mit Tochter von der Freundin. Und ich habe das für eine gute Idee gehalten, ihr das zum 10. Geburtstag zu schenken.
Für welche Plattform? Oder,
Switch, die erste Switch.
Ja. Das ist ja auch geil, ist wirklich auf allem erhältlich mittlerweile. Mhm.
Ich kann auch den Kind spielen zusammen und auf der PC-Version haben natürlich die ganzen Raytracing-Sachen. Damit, wenn ich es anschaue, ich kann es schön anschauen. Dann will ich es gar nicht spielen. Schau immer zuerst, nein, du kannst noch nicht spielen, ich muss noch das Raytracing wieder aktivieren.
Das ist völlig ganz wichtig.
Dann auf dem 2, The Legend of Zelda Ocarina of Time.
So schön, so viel Zeldas.
Ja, viel Zeldas.
Da muss, also bei Ocarina of Time bin ich wieder völlig dabei. Ich habe auf der Switch nachher die nicht mehr gespielt, aber halt auf Nintendo 64, ich bin irgendwie 13 gesehen, großer Fan, ja.
Ja, ja, endlich. Das zählt jetzt noch. Das ist so eins, wenn ich jetzt finde, okay.
Hast du es gespielt, Samuel?
Ja, irgendwie angespielt und so. Und ich verstehe, wieso warum das halt mega wichtig und revolutionär und irgendwie toll ist. Aber,
das ist
aber
eigentlich Super Mario 64 im Zelda-Verse, oder?
Ja, genau. Ja, voll. Ja.
Das ist lustig. Ich habe es damals schon nicht verstanden. Einfach irgendwie, ich glaube, einfach ein anderes Mindset gehabt. Ich die cooleren Spiele vermutlich wollen. Obwohl ich ja Mario auch gespielt habe. Ich verstehe es nicht so ganz. Aber das habe ich einfach nicht so gefühlt. Aber hey, so gehen Geschmäcker auseinander. Wie gesagt, ich freue mich immer noch sehr auf das Remake.
Ja, ich bin sehr gespannt, was sie mit dem machen. Sie können irgendwie nur verlieren. Entweder, also, wenn es zu nah am Original ist, werden sich Leute beschweren, dass sie nicht wirklich ein richtiges Remake machen wie Final Fantasy. Wenn es nah am Original ist, beschweren sich die Leute. Umgekehrt. Sie können nur verlieren mit dem Remake. Ja, ja. Habe ich das Gefühl, es hängen so viele nostalgische Gefühle an diesem Spiel.
Aber sie gewinnen dann die neuen Spiele vielleicht? Dann spiele ich es vielleicht einfach mal.
Ja.
Aber who knows.
Dann müssen sie aber den Wassertempel neu designen, wenn du es nochmal spielen würdest. Da hat es den meisten Leuten ausgehängt. Ja. Das ist so ein legendär schwieriger.
Von dem höre ich viel, ja.
Unnötig komplizierter Tempel gewesen. Meine Rätsel zu lösen und so. Und nicht weiterkommen, ein Körchen dazu. Aber der scheiß Wassertempel.
Irgendwann wird es frustrierend, ja.
Ja, das wär's. Und wie gesagt, nächste Woche kommt dann die Nummer 1. Und
wenn ist der Artikel online?
Montag.
Am Montag.
Am Montag, genau. Zusammen mit
wenn man logisch überlegt, weiss man, was auf dem Platz 1 ist. Wobei es gibt zwei Spiele.
In-Game Golf von GTA 5.
Genau, spezifisch das. es gibt zwei Games, die noch logisch wären, die gross sind, die irgendwie auf so einer Liste Platz hätten. Und eins ist auf Platz 1 und das andere ist gar nicht dabei.
Eigentlich noch einige, es ist. Ja, genau. Aber das ist.
Ich weiß, was du meinst.
Man könnte es. Man könnte drauf
kommen. Mir fehlt aus dem Black and White, hat mir gefehlt.
Black and White.
Das war sehr cool gewesen.
Wie gesagt. Eben Gothic, aber vielleicht wird es ja Nummer 1.
Hey, wie gesagt, Top 100 besteht aus 500 Games. Das ist einfach.
Ja, voll. Ja, absolut. Ja, logisch. Kannst du nicht recht machen. Aber es war so revolutionär gewesen. Ja, gut, anyway.
Also gut, wir sind ja schon lange. Danke euch fürs Zuhören und fürs Mitmachen. Und tschüss miteinander.
Ciao miteinander.
Tschüss. Ciao miteinander.